Stunde.
Der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo, liebe Zuhörer, hallo, lieber Sascha, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sie reden, dem dreibeinigen Podcast und schon im ersten Satz verhaspelt.
Ja, das fängt gut an, wenn man einmal Sebastian die Einleitung sprechen lässt, aber er hat sich so gewünscht. Herzlich willkommen auch von mir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen und alle, was dazwischen sein Tun, Tuten. Ja, da sind wir wieder. 3 Wochen ist es her, Sebastian, wa? Haben wir eben ausgerechnet.
Drei Wochen ist es her. Es kommt mir schon wieder vor wie länger und so. Aber das kann auch daran liegen, dass wir viel hier umgebaut haben, heute mit einer technischen Innovation. Obwohl ich in der dreckigen Landeshauptstadt mal wieder sitze und Sascha in der schönen Lausitz, reden wir nämlich...
Ja, sind wir verbunden über nicht Skype, sondern wir murmeln ein bisschen und haben Mumble ausprobiert.
Wir probieren gerade Mumble aus und also es wirkt auf alle Fälle etwas stabiler, ja. Was bei schlechter Netzwerkanbindung sehr wichtig ist. Und es läuft jetzt auch nicht mehr über irgendwelche Fremdserver, sondern es läuft jetzt über unsere eigenen Server. Und das ist eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer der letzten Sendungen angesprochen, dass Microsoft ja zumindest mitliest bei den Chats. Und wir werden den Artikel auch nochmal verlinken, den entsprechenden. Und
Das hatten wir angesprochen, ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Einfach mal nach unten scrollen, da steht der heiße Link.
Ach, du hast ja auch gleichzeitig noch einen Chat drin, ja?
Du hast auch einen Chat wie bei Skype
drin. Boah, ist das toll.
Also nochmal, Mumble heißt das Ganze. Ist ein Open-Source-Projekt. Es gibt auch einen Handy-Client für Android zumindest, habe ich gefunden. Und der funktioniert auch recht gut.
Ja.
Alle
schon getestet, ich bin begeistert. Geht auch unter Linux. Ich habe trotzdem erstaunlicherweise mein Windows laufen, weil unter Linux mein Netzwerk nicht funktionierte. Okay. Es ist eine Krux.
Ja, die Technik immer.
Aber auf jeden Fall war es so, dass 3 Wochen eine lange Zeit sind und mir hat es irgendwie auch wieder unter den Nägeln gejuckt, unter den Fingern, was irgendwie auch daran lag, dass mein Podcatcher doch relativ wenig angezeigt hat. Meine Stammcasts sind irgendwie seit Wochen verstummt. Es ist zwar eine neue Folge WhoCast erschienen mittlerweile inzwischen, während wir quasi reden, aber zum Beispiel die Dosenfischer, der Geocaching-Podcast, den ich ja sonst höre, die sind quasi in einer sehr erweiterten Sommerpause und konzentrieren sich lieber auf Singen auf Bühnen. Die stehen jetzt gerade, die sind eigentlich mittlerweile wieder runter, irgendwo in München auf irgendeiner Bühne und singen. Ich sag dir, Sebastian, wenn Podcaster einmal mit Singen anfangen, dann vernachlässigen sie das Kerngeschäft und dann ist quasi Polen offen, sozusagen.
Ja, sie uns an, ne?
Ja.
Kaum einmal gesungen, schon irgendwie 3 Wochen nichts Neues.
Ja, furchtbar. Es ist so weit gegangen, dass ich mir tatsächlich auf der Suche nach neuen Podcasts, was ja auch gar nicht mal schlecht ist, bin ich dann im Endeffekt auf Vrindt gestoßen mit Holger Klein, was ich immer schon mal anhören wollte, was auch sehr gut war, zumindest der Teil, wo er mit Wissenschaftlern spricht und es gipfelte quasi darin, dass ich mir 3 Stunden Podcast mit Holger Klein und einem Podcaster von einem Velo-Podcast angehört habe und 3 Stunden über Fahrradkonfiguration über mich habe ergehen lassen.
Klicken Sie rechts auf Einstellungen und ändern Sie Sattelhöhe. Oder?
Ja, sie haben quasi sämtliche Baugruppen auseinandergenommen, verbal und analysiert und was man da alles kaufen kann. Und das ist eine Religion für sich. Also es ist noch schlimmer, als ich eigentlich befürchtet hatte, was die Fahrradkonfiguration betrifft.
Okay, zu dem Thema verlinken wir auch mal ein Video. Ich habe jetzt hier auch meine Shownotes offen, Sascha. Ich kann jetzt also auch mal endlich mal ein paar Notizen machen.
Sehr gut.
Also mache ich mal hier Fahrrad Performance. Kennst du das Lied? Performance.
That's nee.
The name of the game.
I pump up my tires and I oil my chain. Performance. That's the name of the game. And I always ride through the pain.
irgendwie so.
Das müssen wir Holger Klein mal zukommen lassen. Und mir ist aufgefallen, er ist doch mehr Hipster, als ich mir das gedacht habe bisher. Ist so rausgekommen. Also
woran machst du das fest?
Er baut sich gerade ein neues Bike auf. Und legt da Wert auf die richtigen Gruppen und so. Ja, und dann werde ich mal auch quasi über Vrindt, wurde das auch mehrfach erwähnt, nämlich wissenschaftlich, methodisch inkorrekt, den du auch mir ein paar Mal schon ans Herz gelegt hast. Und mir ist aufgefallen, auch beim Hoaxilla-Hören zum Beispiel, dass die Podcaster doch alle irgendwie miteinander verbandelt sind. Das ist echt Wahnsinn. Die hatten irgendwie mal von irgendeinem Podcaster-Treffen erzählt. Da waren irgendwie, glaube ich, 5 Podcaster und die machten, glaube ich, 45 Podcasts oder sowas. Das haut ungefähr hin. Es ist echt irre. Aber wir sind jetzt auch vernetzt. Wir sind nämlich jetzt in der Gewerkschaft, Sebastian. Wir sind in der Pod-Union beigetreten.
Völker hört die Signale.
Jo. An dieser Stelle möchten wir auch gerne nochmal dem Yves danken, der uns quasi auf seinem Server 5 GB freigeschaufelt hat. Mit Statistik und allem drum und dran. Das heißt quasi, nachdem ja nach den letzten Ausgaben es doch ein bisschen knapp wurde auf unserem heimischen Server, haben wir jetzt wieder jede Menge Platz für viele, viele, viele neue Ausgaben. Danke, Yves.
Ja, vielen Dank auch von mir, Yves. So, jetzt haben wir auch genug Name-Dropping gemacht, glaube ich. Oder wolltest du noch irgendjemanden grüßen oder so? Ach, Tante Emma aus Buxtehude oder so?
Alle neuen Hörer, die dazugestoßen sind und...
Achso, alle neuen. Ich habe alle neuen verstanden.
Es sind doch hoffentlich ein paar mehr als 9.
Wenn man die ganzen chinesischen Spambots noch dazu zählt, sind es mehr, ja.
Ja, das ist ganz lustig. Dann lass mich doch mal was aus dem Maschinenraum erzählen.
Erzähl mal,
wo du einmal Spambots erwähnst.
Aus dem Maschinenraum.
Aus dem Maschinenraum. Wir knacken nämlich bald die 10.000 Spam-Marke in unserem Spam-Filter.
Oh.
Ja. Ich hoffe, es sind wirklich nur Spams drin gelandet. Wer einen Kommentar abgegeben hatte, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde und nicht für Turnschuhe oder Penis-Enlargement-Pillen oder Pumpen werben wollte, der möge sich bitte nochmal melden. Gerne auch bei uns info@sie-reden.de und ich suche dann in meinem Spam-Ordner den Kommentar gerne raus.
Genau, wenn ihr beides machen wollt, also sowohl Kommentar abgeben als auch für Penispumpen werben, dann meldet euch an fickdichselbst@sireden.de.
Das richte ich noch ein heute Abend, du Sebastian, kein Problem.
Ach so, ich dachte, die gäbe es schon. Ich schreibe da immer hin.
Ach so, du bist das.
Ja.
Und dann haben wir noch, was ist denn das? Ich habe was mit Fäkalien gelesen. Nein, unsere Flick-Songs, die wir veröffentlicht haben, Sebastian, unser Flick-Song-Buch ist schon 25 Mal runtergeladen worden. Also die Texte mit den Akkorden. Und werden wahrscheinlich Deutschland, wenn nicht gar europaweit, bisher schon gesungen.
Ich freue mich schon drauf, wenn ich das erste Mal irgendwie in einem Podcast höre oder so.
Ja, ich bin gespannt. Und neue Suchbegriffe führen auf unsere Seite. Natürlich unser Hipster-Nerd-Podcast. Da haben wir ein Hipster-Nerd-Bild verlinkt. Das ist in irgendeinem Forum gelandet. Das spült jeden Tag ziemlich viele Besucher an.
Hey.
Unsere digitale Küste. Dann lustige Suchbegriffe, nämlich Retro-Trainingsanzug. Es geht sogar noch besser. Retro-Ballonseide-Trainingsanzug. Berliner Museen mit Walkman. Akte X-Rahmenhandlung. Und Mensch, ärger dich nicht böse. Ja. All diese Suchbegriffe führen unweigerlich auf unsere Seite. Ich sag's dir nochmal: www.sie-reden.de.
Obwohl mich immer total nervt, wenn ich im Internet irgendwas suche und ich komme dann auf ein Video oder einen Podcast. So von wegen, ich will eine Textseite, in der ich mal schnell nach Stichwort suchen kann und dann soll ich mir da irgendwie ein 2-Stunden-Video angucken. Das finde ich ja auch total nervig.
Ja, an der Stelle, wer sich berufen fühlt, unseren Podcast zu transkribieren. Kann sich auch gerne melden. Und dann hat ein anderer, der durch diverse Suchbegriffe auf unserer Seite gelandet ist, das Problem, was Sebastian gerade beschrieben hat, nicht mehr.
Genau.
Und ich habe noch einen kleinen.
Oder die jagen das gleich durch Text-to-Speech und dann ist es halt nicht so toll.
Sind die immer noch auf dem gleichen Stand, wie sie Mitte der 90er waren? Oder ist das mittlerweile? Ja. Nee, das war Text-to-Speech. Aber wir brauchen ja Speech-to-Text.
Ich glaube, mittlerweile sind sie sogar so weit, dass sie sich über dich lustig machen können, wenn du falsche Grammatik benutzt oder so.
Und das wird auch gleich alles über NSA-Server geleitet.
Das sowieso.
Gut, wir haben noch einen zweiten Aufruf, den ich gerne starten wolle, denn wir sind quasi Apple-lose Gesellen und das mit Recht und Fug und wir lassen uns nicht verbiegen. Und verzichten daher auf irgendwelche verbogenen iPhones in unseren Taschen oder irgendwelche Apple-Geräte und auch auf iTunes. Was den großen Nachteil mit sich führt, ich hatte mich mit Raphael vom WhoCast drüber unterhalten, wie man gelistet werden könnte bei iTunes. Und ich habe damals mal nachgeguckt, konnte man das noch online machen, ohne iTunes zu installieren. Habe gedacht, geil, das machst du mal nächste Woche. Nächste Woche ging es irgendwie nicht mehr. Und das heißt also, wer iTunes hat und uns irgendwie unterstützen möchte, dass wir auch in der Apple-Welt neue Zuhörer finden, der möge sie bitte auch bei uns melden. Wir haben nämlich beide, ich darf mal in deinem Namen sprechen, Sebastian, keine Lust, uns irgendwo iTunes auf irgendeinen unserer Rechner zu installieren, nur um uns beim iTunes-Feed anzumelden, unseren Feed bei iTunes anzumelden, so ist richtig. Wer das für uns übernehmen möchte, darf das gerne machen. Wenn das mehrere Leute machen, ist vielleicht blöd, vielleicht vorher bei uns melden.
Jo.
Ja, ansonsten haben wir laut gewaltigen Newsblock vor uns, Sebastian.
Ja, du hast es schon vorhin angedroht.
Es ist so viel passiert.
Ich habe jetzt auch noch hier so ein, also falls wir die Stunde mit deinem Newsblock nicht vollkriegen, habe ich auch noch hier so ein kleines Rückfallthema quasi vorbereitet.
Sehr gut, sehr gut.
Aber fang du mal an, Sascha. Ich bin ja schon gespannt wie ein Flitzebogen die letzte halbe Woche hier.
Ich habe intensiv nochmal mein Gehirn durchforstet und habe festgestellt, dass ich in Duderstadt meinen Zivildienst erweiterten Lehrgang gemacht habe, Sebastian. Da hatten wir nochmal drüber gerätselt, wo ich meine Fachausbildung gemacht habe. Das war in Duderstadt, ja, in der Malteserschule. Und das war Zonenrandgrenze. Und da habe ich von Dusk Till Dawn in dieser umgebauten Scheune gesehen. Mitte der
Duderstadt.
90er.
Duderstadt. Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war auf meinem Fach Ausbildungsdingsmuster.
Das ist alles da die Ecke, wo du eigentlich ursprünglich herkommst.
Das, ursprünglich bin ich ja nicht von da. Aber
ja, stimmt.
Wir haben da gewohnt.
Du hast mal da gewohnt.
In Niedersachsen.
Genau. Ja. Zonenrandgebiet. Dann, apropos Zonenrandgebiet, Brandenburg hat gewählt. Sebastian, hast du das mitbekommen?
Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, ja?
Ja, ja, ja. Lustigerweise genau einen Tag nach meiner Geburtstagsfeier. Und die Bundestagswahl war ein... War das Bundestag? Nee, Europawahl? Was war denn für eine Wahl?
Europawahl war
vielleicht Europawahl, vorher, ne? Genau. Und die Europawahl war genau einen Tag nach unserer Hochzeit. Also nach meiner Hochzeit, nicht unserer Hochzeit. Nicht, dass da Missverständnisse auftauchen. Das heißt, es ist mittlerweile Tradition, zumindest in diesem Jahr mit Kater wählen zu gehen, für mich. Ja. Hast du irgendwas als, also du quasi Brandenburg ist ja komplett um dich rum. Hast du irgendwas mitbekommen von der Brandenburg-Wahl?
Oh, da überfällst du mich jetzt. Ja, also ich habe mitgekriegt, das Wahlergebnis, das entgegen einiger Voraussagungen die AfD mit über 10% jetzt irgendwie im Landtag sitzt, richtig?
12 hat sie.
Mit 12 sogar.
Im Gegensatz zur FDP, die nicht
mehr... Die FDP ist erwartungsgemäß raus. Ja, und ansonsten gab es irgendwelche größeren Ausschreitungen oder noch weitere Messerattacken auf AfD-Redner?
Das nicht, aber irgendwie der AfD-Chef hat irgendwie ganz schön offensichtlich aufgeräumt in seinem Laden oder wollte aufräumen. Das wurde zumindest kolportiert. Daraufhin ist der Typ, der das kolportiert hat, aus der AfD mehr oder weniger aus der Fraktion geflogen. Der wiederum dummerweise der Stiefsohn des AfD-Vorsitzenden ist. Aber zur AfD ist eigentlich nur so viel zu sagen. Der Herr Gauweiler, ich verwechsel es immer, ich glaube Gauland heißt er, ist Mitte 70 und ich habe in einem Artikel gelesen, er lässt sich von seiner leicht jüngeren Frau seine E-Mails erledigen, weil er, Zitat, mit diesem Internet nicht so richtig klarkommt.
Neuland aller Orten.
Das ist alles, was ich zur AfD sagen muss, im Grunde genommen. Und es gab dann nach der Wahl lustige Koalitionsverhandlungen oder auch nicht. Nämlich der Herr Schirak, der CDU-Chef, der eigentlich Ministerpräsident werden wollte anstelle des Ministerpräsidenten, hat dann quasi in den Sondierungsgesprächen gesagt, er möchte eigentlich auch nicht Minister werden unter dem anderen Ministerpräsident und möchte lieber seine Orthopädie-Praxis in Cottbus weiter betreiben. Und daraufhin... hat dann der Ministerpräsident gesagt, naja, wenn der eigentlich Ministerpräsident werden wollte, noch nicht mal Regierungsverantwortung übernehmen will, dann zeigt das, dass diese Partei irgendwie nicht so toll ist zum Koalieren und hat sich dann wieder den Linken zugewandt.
Auch ja. Regierung ist Arbeit.
Ja, irgendwie schon. Das war natürlich, ob das nun vorgeschoben oder ist oder nicht, sei dahingestellt, diese ganze Geschichte mit Regierungsverantwortung übernehmen oder nicht. Aber der CDU-Chef ist ja Orthopäde, ja, und ich würde sagen, er hat Rückgrat bewiesen.
Oder nicht, man weiß es ja nicht.
Ich konnte es leider bei uns im Sender nicht anbringen, dieses Wortspiel. Ich hatte schon im Wahlkampf gesagt, der Wahlkampf in Brandenburg war stinkend langweilig. Beide Parteien oder alle Parteien haben irgendwie mit Heimatverbundenheit geworben und dazu sanfte Klaviermusik, Kühe, die in den Sonnenuntergang reiten. Gerade das CDU-Video hätte auch von den Zeugen Jehovas sein können. Es war wirklich... Und da habe ich gesagt, naja, gerade wenn man so Orthopäde ist, kann man doch irgendwie dann irgendwie mit anderen Slogans werben. Irgendwie ein harter Knochen für Brandenburg. Oder genug herumgedoktert, jetzt muss einfach Mann ran.
Weißt du? Hexenschuss.
Ja, sowas in der Art. Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt, aber sowas von versemmelt. Unglaublich.
Ja, ja willkommen in der Wortspielhölle, ja. Vorhölle. Aber was jetzt diese ganzen Personalsachen angeht, ich denke mal, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen, weil ist das nicht normal bei neuen Parteien, dass da erstmal irgendwie alle möglichen lautstarken, komischen Leute sich da erstmal anmelden, wenn die irgendwie sehen, oh, da gibt's was Neues und das nimmt gerade Fahrt auf, sage ich mal, dass sich dann alle möglichen, keine Ahnung, Nazis oder sonstigen... komischen Leute, Esoteriker.
Das ist manchmal das Gleiche. Nazi-Esoteriker sind die schlimmsten.
Ja, das weißt du aus eigener Erfahrung, nicht wahr?
Ja, ja, richtig. Das Problem ist ja, das hatten die Piraten ja auch. Also sobald man irgendwo sieht, aha, das ist eine neue Gruppierung, die gute Chancen hat, irgendwo ins Parlament gewählt zu werden, zieht das genau dieses Pack an. Und das Problem ist einfach, oder weil die Chance, irgendwo an den Posten zu kommen, ist einfach in den etablierten Parteien, so sehr ich dieses Wort eigentlich hasse, doch relativ gering. Das heißt, wenn ich mir ein kleines Zubrot verdienen will und im Landtag sitzen, dann habe ich die besten Chancen, wenn ich mich einer neuen Gruppierung anschließe, die gute Chancen auf den Sprung in den Landtag hat.
Ja, aber ich habe gerade eben gelesen, im Bundestag kriegst du irgendwie, was habe ich hier gelesen, 380.000 Euro im Jahr. Bundestag. Jo. Im Landtag weiß ich jetzt nicht so. Aber wenn das so weitergeht, dann sitzen die ja demnächst ja auch im Bundestag.
Ja, davon ist auszugehen. Außer die zerlegen sich selber. Aber das, ich glaube, da fehlt einfach die Diskussionskultur, in Anführungszeichen, die es bei den Piraten gegeben hat. Da gibt es halt genug Leute, die dann einfach mal von oben draufhauen können. Und diese Hierarchie, die gab es ja halt bei den Piraten im Grunde genommen gar nicht. Die haben sich ja mehr oder weniger, wie man es in irgendwelchen Newsgroups kennt, zu Tode debattiert.
Und nee, das ist Liquid Feedback, glaube ich.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, das hat denen am Ende dann irgendwie auch leider das Genick gebrochen, weil halt von vielen wahrgenommen wurde, die sprechen nicht mit einer Sprache und bla, was ja irgendwie auch ganz gut ist. Weil das war mal wirklich ein alternatives Modell, aber irgendwie funktioniert es offensichtlich doch nicht so richtig.
Naja, erster Ansatz, ne? Erster Versuch ist halt immer schwierig, wenn man was Neues ausprobiert und so weiter. Und Liquid Feedback hat sich, glaube ich, eher auf die feuchte Aussprache teilweise dann bezogen. Und ich meine, es ist ja auch nur hinlänglich bekannt, dass es genug Krawallbrüder gibt, die einfach nur versuchen, Diskussionen kaputt zu machen.
Und Sie, Sir, sind schlimmer als Hitler!
Das sieht man ja auch in jedem Internetforum. Und wenn du da natürlich dann keinen Hebel hast, um die Leute irgendwie vielleicht nicht unbedingt rauszudrängen, aber zumindest irgendwie so zu organisieren und strukturieren, sag ich mal. Weißt du, du bildest irgendwie so einen Flügel für Trolle, den Trollflügel, den Trollflügel der Piratenpartei.
Die Trolldrossel. Oder
so. Und dann bist du irgendwie psychologisch geschickt, die Leute da irgendwie rein pushen, die da irgendwie Stress machen die ganze Zeit.
Du meinst, wie das in normalen Parteien funktioniert, dass dann irgendwelche Arbeitskreise gebildet werden, wo dann die unliebsamen Gestalten reinkommen? Damit die ja, denken, auch, sie haben eine Funktion, aber in Wirklichkeit sind sie einfach nur mal ruhig gestellt.
Ja, genau. Oder auch wenn du irgendwie unkündbare Mitarbeiter in Firmen hast, dann gründest du eine Spezialabteilung.
Ja, genau so.
Die soll dann irgendwie ISO 9000-Zertifizierung vorbereiten oder so. Und da passt dann alle Weiner, kommen dann in diese Gruppe rein. Und dann sagen die, ich will aber nicht in diese Gruppe, aber ist egal, die sind ja erstmal drin. Und die kann man dann irgendwie dann gesondert, also so Teil- und Herrsche-mäßig dann irgendwie.
Ja, oder du vermittelst ihnen, das ist noch besser, das Gefühl halt wichtig zu sein. Und im Grunde genommen ist es einfach, was weiß ich, so Brandschutzinspektor oder sowas. Obwohl, die sind wichtig. Sage ich als Feuerwehrmann, Brandschutzinspektoren sind wichtig.
Ja, genau.
Oder, alle Hörer, die Brandschutzinspektoren sind, möchten bitte sich nicht beleidigt fühlen.
Sie kommen jetzt alle in unsere syrische Filiale. Ja. Alle Syrer mögen sich bitte auch nicht beleidigt fühlen.
Genau. Und passt auf, dass ihr nicht über die Grenze geht, sonst seid ihr keine Freiheitskämpfer mehr, sondern Terroristen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen?
Meine Fresse. Zur AfD vielleicht oder zur Landtagswahl. Hat das irgendwelche direkten Auswirkungen gehabt? Werden jetzt die Straßen bei euch besser?
Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
machen jetzt endlich mal die letzten Katzenkopf-Pflaster-Landstraßen weg da. Und,
ach, die Katzenkopf-Pflasterstraßen, die können meinethalben bleiben. Also mir wäre es ehrlich gesagt viel, viel, viel wichtiger, wenn das ganze Geld irgendwie in die Bildung gesteckt würde.
Ja, dummerweise, Bildung ist auch eine Bildung, ne?
Ja, aber dummerweise zeigt sich halt Investition in Bildung erst nach einer Generation. Und eine Brücke ist schneller saniert und dann kann man sich da vorstellen, das Band durchschneiden und sagen, aha, guck mal, für das Geld habe ich diese Brücke saniert.
Das stimmt. Und ich glaube auch momentan, die Lehrer, die wissen doch auch gar nicht so richtig, wie sie ihre Lehrpläne jetzt neu gestalten sollen. Von wegen hier iPod und Pad, meine ich. Und
Im Elbe-Elster-Kreis gibt es ein ganz interessantes Projekt. Das gibt es momentan nur in Schleswig-Holstein bisher in Deutschland, um da eine Insel zu versorgen mit zwei Bergen und dem tiefen blauen Meer und dem Eisenbahnverkehr, der aber nicht immer stattfinden kann, sondern diese Insel ist ein bisschen abgeschnitten und wenn dann Vertretungsstunden stattfinden sollen, wenn ein Lehrer krank wird, wird das über Tele-Learning quasi durchgeführt. Die haben ein E-Learning-Klassenzimmer, das ist so wie bei den Simpsons. Wenn man eine Pepsi und eine zweite Pepsi addiert, was kommt dann raus? Du, Rotschopf in einer Schule in New York. Pepsi?
Pepsi!
Teilweise richtig. Da muss ich immer dran denken. Und das passiert dann im Elbe-Elster-Kreis flächendeckend, also nicht mit der Pepsi, aber da wird in ziemlich viele Grundschulen und Oberschulen ein Klassenraum eingerichtet mit einer großen Videoprojektion und elektronischen Tafeln und jedes Kind kriegt ein Pad. Und dann können dort Vertretungsstunden quasi zentral abgehalten werden.
Ja, das sagt ja hier dieser Gunter Dück, von dem ich seit Monaten irgendwie ständig regelmäßig erzähle, ja auch. Das ist so ein Ex-Chief Technological Officer bei IBM gewesen, der wohl ganz viel irgendwie diese Cloud-Technologien vorangetrieben oder vor sich hergetrieben hat oder wie auch immer. Und der sagt jetzt halt auch irgendwie, Studenten, die sich irgendwie vor schlechten Professoren in schlechten Vorlesungen langweilen, beziehungsweise diese erst gar nicht besuchen, wo der Professor dann immer sagt, die sich dafür wirklich interessieren, die kommen dann auch, so alle drei, ja, und die anderen sind einfach nicht motiviert genug. Es gibt ja echt begnadete Redner und begnadete Erklärer, die können irgendwie, da guckst du dir einmal ein YouTube-Video an und was du dann irgendwie in 6 Stunden vorher in einem Klassenzimmer oder im Universitätsgebäude gesehen und gehört hast, das wird dir dann in 10 Minuten plötzlich irgendwie klar, so. Das gibt's ja durchaus. Und da denke ich mal, kann man durchaus Synergieeffekte, um mal dieses schöne Wort anzubringen, mal nutzen. Ist natürlich ein bisschen doof für die Professoren auch, weil die verlieren natürlich dadurch schon irgendwie so ein bisschen auch ihre, ihr Berufsbild eigentlich. Weil man stellt sich ja immer noch viel vor, dass ein Professor halt irgendwie Vorlesungen hält und nicht nur irgendwie als Drittmitteleinwerber irgendwie wie so ein Manager oder Verkäufer durch die Weltgeschichte jettet.
Naja, das stellt man sich so vor, aber in Wirklichkeit ist es doch so, oder nicht?
Was mir so zugetragen wird, ist das wohl mittlerweile so. Professor heißt irgendwie Abteilungsleiter sein. Oder
ja, und der Assi macht die Vorlesungen. Also das,
oder der Doktorand. Die Doktoranden teilen sich das dann auf.
Genau,
also Leute, die selber gerade eben mit Mühe und Not die Klausur geschafft haben, die machen jetzt die Lehre.
Ja, und ob du nur vom Hörsaal stehst oder vor der Kamera, ist auch kein großer Unterschied.
Also und die Studenten können im Bett bleiben. Die können sich dann ihre YouTube-Videos angucken.
Also wir beide kennen auch jemanden, der hat so ein Fernstudium gemacht. Und hat auch einen Abschluss gekriegt. Und der
aus dem ist auch was geworden.
Aus dem ist was geworden. Ja, also insofern, und Star Trek-Fan ist er auch noch. Also, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Apropos, ich habe jetzt endlich Iron Sky gesehen.
Ui.
Und ich bin begeistert.
Okay, Sascha, wie fandest du es Iron Sky, Sascha?
Ich habe ja von dir gehört, du warst irgendwie so, als Fazit. Und insofern habe ich mir nichts Großes davon erwartet, aber ich war echt positiv überrascht. Ich bin echt begeistert. Also, weil einfach das Storytelling ist einfach komplett anders, als man es von Hollywood kennt.
Anders, ja.
Es ist erfrischend anders, meine Güte.
Erfrischend.
Also, ich finde es erfrischend anders. Klar, der Film hat teilweise ein paar Längen, also diese Liebesgeschichte hätte nicht sein müssen unbedingt. Aber ich habe eigentlich gedacht, ja, wie immer. Aber ich habe eigentlich gedacht, das sind einfach nur eine Aneinanderreihung von Gags, die irgendwie mit einer Krücke von Handlung zusammengehalten werden. De facto ist es so, aber diese Krücke von Handlung ist erstaunlich gut dafür. Es sind dann so ein paar Sachen, wo man dachte so, wo kommen die jetzt auf einmal her? Aber egal.
Wie fandst du das denn am Ende, als dann die bombardiert worden sind auf dem Mond? Also Vorsicht, Spoiler übrigens. Und
ja, vielen Dank, ich wollte es einfach nicht sagen.
Die Nazis als Opfer so dargestellt worden sind.
Fand ich überraschend. Fand ich einen überraschenden Kniff und ich hatte sogar ein bisschen Mitleid. Also dachte ich so, irre. Aber vor
allem. Die Manipulation allen Dingen, hat funktioniert.
Die Manipulation hat funktioniert. Aber ich fand einfach die Umsetzung einfach geil. Also du kannst, also die Kulissen. Ja. Also die Optik war einfach.
Die Optik super. War wirklich klasse.
Super. Man, ja, Laibach, nichts gegen. Laibach als Soundtrack geil. Mhm. Und die Kameraführung und die Regie teilweise auch einfach genial.
Ja, so technisch kann man das wie bei allen deutschen Medienprodukten. Technisch ist nichts dran auszusetzen.
Und
nee, ist es kein deutsches Produkt, aber.
Selbst die Handlung war. Die war vorhanden, was man auch nicht von allen Hollywood-Blockbustern behaupten kann. Und ich habe mich wirklich hervorragend unterhalten gefühlt. Und das gerade das Ende finde ich total toll. Wenn
das Ende?
Das hat, also es waren so ein paar Stanley Kubrick-Anleihen halt einfach total drin. Gerade das Ende. Hast du Dr. Seltsam gesehen, bestimmt?
Ja, Dr. Seltsam habe ich gesehen, jawohl.
Und da haben sie sich ja total bedient. Also die Szene mit dem albinosierten Schwarzen, der dann die rechte Hand zum Gruß hebt, das ist ja 1:1 aus Dr. Seltsam geklaut. Oder halt irgendwie diese Geschichte mit dem Untergang, wo sie die Brille weglegt und sowas. Du wusstest genau, was kommt. Klar, es war teilweise der einfache Gag und nicht irgendwie, was man vielleicht gewünscht hätte, noch ein Gag hinterm Gag.
Also aber ein paar Mal fand ich die Gags auch gut. Also die Stelle, wo sie das erste Mal quasi auf der Erde die Nazi-Raumschiffe gesehen haben und dann das Hakenkreuz auf der Heckflosse war und alle dann so ganz vorwurfsvoll den indischen Botschafter angucken und dann so, nein, unser Zeichen geht doch andersrum. So.
Genau, das ist ein Glückssymbol.
Das fand ich dann auch ganz witzig. Aber ansonsten ist nicht viel hängen geblieben. Also die Optik wohl, dieses riesen Raumschiff mit diesem großen Zahnrad in der Mitte, das fand ich ganz toll, ja.
Super und, schön, ja.
Und haben die nachher nicht ein iPad irgendwie angeschlossen?
Ja, ja, genau.
Raumschiffkontrollen, irgendwie sowas, ja,
war da. Das hat sich aber nicht verbogen. Und also ich fand teilweise auch die Schläge Richtung amerikanische Politik erstaunlich.
Ach, ja, richtig, mit diesem Sarah Palin-Verschnitt, das kam da drin vor, ne?
Und erstaunlich, also ich dachte es einfach so platt. Gut, die haben jetzt eine Sarah Palin-Double-Frau engagiert, die sich da hinstellt. Aber ich fand teilweise die Sprüche, die da kamen, das wäre halt in einem richtigen Hollywood-Film so nicht möglich gewesen. Und richtig, das sind halt die Vorteile von einem crowdgefundeten Film, weil es war einfach erfrischend anders. Deswegen, das meine ich mit erfrischend anders. Es ist einfach, was mittlerweile in Hollywood, ich habe mir demnächst auf einer Fahrt zum Dreh, hat der Kameramann Deutschlandradio Kultur gehört. Und da ging es irgendwie, war ein Interview mit Zach Braff, der hat so einen neuen Film crowdgefundet hat. Und der hat zum Beispiel gesagt, naja, es ist kein Problem für 7 Millionen Euro einen Film zu produzieren. Mhm. Mittlerweile ein passables Produkt. Ich weiß gar nicht, was Iron Sky hat auch nicht unbedingt viel mehr gekostet, glaube ich. Oder sogar noch weniger, ich weiß gar nicht.
Ich habe nur von 10 Millionen gehört oder so, ja.
Aber du musst einen Film für 7 Millionen produzieren oder für 15.000, auch kein Problem. Aber du musst 12 Millionen, 45 Millionen in die Vermarktung stecken. Und das hat Iron Sky auch perfekt gelöst. Also das hat eigentlich fast jeder was von diesem Film mitbekommen. Also
übers Netz dann halt.
Übers Netz. Genau, ja. Also die haben konsequent auch diese Marketing-Schiene bedient. Die haben eigentlich im Grunde genommen ziemlich viel richtig gemacht. Und diese überbordende Raumschlachten, die man halt bei Star Trek in the Perkinen hatte am Schluss, wo ich dachte so, oh, jetzt kommt noch ein Schiff. Und, das war ansatzweise vorhanden. Es war auch teilweise total bescheuert, dass dann irgendwie diese Raumschiffe auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht sind. Das hat mich auch sehr gestört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es hielt sich zum Glück noch in Grenzen, also diese Raumschlachtsequenzen. Und die waren echt gut umgesetzt. Kann man auch nicht anders sagen.
Wie gesagt, an der Optik habe ich nichts auszusetzen. Nee, und jetzt muss ich auch gerade sagen, irgendwie, dieser eine Gag, wo die dann halt gelandet sind auf der Erde bei den Amis und dann die erste Reaktion quasi der Amis auf die Nazis ist, okay, Leute, ihr kommt in unsere Marketingabteilung rein.
Ja.
War schon schön, ja, war schon schön. Ich glaube, die schlechteren Sachen habe ich auch so ein bisschen verdrängt.
Gibt es momentan übrigens in der TV Direkt, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, wenn dieser Podcast rauskommt, aber es gab es zumindest in der 40. 41. KW in der TV Direkt als DVD-Beilage für 2,50 Euro. Wer das mal gucken will.
Dann wäre das auch geklärt.
Sollte aber die amerikanische Tonspur runterlegen, denn ich finde, der Film lebt einfach auch davon, dass er 50% deutsch und 50% englisch ist. teilweise mit ganz furchtbarem Englisch, wenn die Deutschen Englisch sprechen.
That is not a computer. This is a computer.
Sehr schön. That is not a computer.
Vorsicht, halt da.
Achtung. Genau.
Achtung, Gesangsstunde.
Mein Leben.
So, wie kommen wir denn jetzt von Nazis zu Microsoft, Sebastian? Jedenfalls habe ich zwei Microsoft-News. Zum einen nämlich, Microsoft bringt Windows 10 heraus, bald, stellt es bald vor. Und da habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt, Sebastian, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Ja.
Was ist eigentlich aus Windows 9 geworden?
Das ist ganz einfach.
Ihr sitzt da drüben.
Spalter!
Nachdem sich jetzt ja über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen eingebürgert hat mit Microsoft, das ist wie bei Star Trek. Also jeder große Release ist wirklich genießbar. Ne? Also erst so von wegen XP, gut, Vista scheiße, 7 wieder gut. Oder 95, 98 okay, 2000, nenne ich 2000, Millennium Edition, ME, scheiße. Und
braucht doch keine Sau, ja.
Weiß überhaupt nicht, ob dich überhaupt noch jemand daran erinnern kann. Jedenfalls, mein Tipp ist, die haben sich einfach das vorweggenommen. Die haben gesagt, okay, wir bringen jetzt direkt die 10 raus. Dann denken die Leute, es wäre schon die übernächste Release und kaufen die dann wieder.
Also es ist tatsächlich so, wie ich das mir gedacht habe, dass die 9 einfach komplett übersprungen haben, ja?
Du, ich schwäset jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das auch, ich hatte auch mal über Windows 9 gehört, aber vielleicht ist das wieder nur eine Server-Variante oder die läuft nur auf Telefonen oder läuft nur auf Tunes, keine Ahnung.
Also ich habe vorhin mal spaßeshalber nach Microsoft Windows 10 gegoogelt, 9 gegoogelt und bin irgendwie auf Download-Seiten zur Beta von 10 gestoßen. Also und ich habe, was ich da so überflogen habe, klang so, als hätten die tatsächlich die 9 übersprungen und wären direkt zur 10 gegangen.
Ja, wird irgendwie auch einen Sinn ergeben aus meiner Sicht. Aber wenn einer von unseren technisch versierten und Microsoft versierten Hörern das weiß, schreibt es uns ins Forum rein.
Wobei die Star Trek-Filme waren ja die ungeraden gerade immer die guten. Also insofern wäre ja quasi nach dem Totalflop Vista, gab es Windows 7, dann gab es Windows 8. Was, nee, und dann nee, gab's
die guten waren, die geraden waren die guten bei Star Trek. 2, 4, 6.
Stimmt, du hast recht. Oh Gott, ich habe Generations als guten Film bezeichnet. Genau. Nein, jetzt wird ein Riss im Raumzeitkontinuum entstehen.
Und noch viel schlimmer Star Trek 5.
Ist gar nicht mal so übel.
Es geht.
Ja, ach, die kann man gucken. Es ist mit dem nötigen Pegel kann man auch Star Trek 5. Also lieber Star Trek 5 als Star Trek Nemesis. Oder Star Trek Generations, was noch viel schlimmer ist.
Nee, die will ich beide nicht nochmal sehen. Nie mehr in meinem Leben.
Nee. Microsoft, zweites News. Was könnte es sein, Sebastian? Microsoft hat...
Gib mir eine Sekunde Bedenkzeit, bitte. Microsoft hat... Microsoft hat... Microsoft hat, fängt auch mit M an, richtig?
Ja.
Fängt mit MI auch an.
Ja.
Da wollte ich ja, das wollte ich gerade gleich noch als Einleitung zu unserem Spezialthema noch verbrauchen, aber es ist zu spät. Nix.
Das nehme ich jetzt einfach eiskalt vorweg.
Also Microsoft hat meinen persönlichen Early Access und Open World Sandbox Game gekauft, nämlich Minecraft.
So sieht's aus. Für wie viel? Weißt du das aus dem
Kopf? Verdammt, 2,5 Billionen, Milliarden.
Also amerikanische Billionen, ja.
Okay, amerikanische Billionen, genau.
Nicht schlecht.
Und, das ist schon großes Rätselraten, wie Microsoft das Geld wieder reinbringen will. Jetzt natürlich in der Community. Ich fand auch das irgendwie ganz interessant. Ich hatte vorher, bevor das passiert ist, so ein halbes Jahr vorher, gab es ein Interview beim Rolling Stone Magazine von dem guten Notch, dem Hauptprogrammierer von Minecraft. Und der war in dem Interview erstaunlich offen. Also wie man es von einem CEO von einer milliardenschweren Firma erstmal nicht erwartet hat, hat er von seiner Kindheit erzählt und von seiner Familie.
Ich dachte, er hätte vor der laufenden Kamera die Geldscheine gezählt und Zigarre geraucht und dabei dreckig gelacht.
Das hat er noch so ein bisschen auch gemacht. Er hat dann gemeint, sie würden irgendwie jetzt Firmenpartys schmeißen, auf denen Prinz Harry kommt, weil die so geil sind und bei denen Skrillex irgendwie DJ ist. So. Also und trotzdem haben sie noch genug Geld, um irgendwie die Firma 10 Jahre weiter laufen zu lassen, ohne neue Einnahmen zu haben. Deswegen hat mich das auch ein bisschen verdrießt. Aber ich denke, wer einmal Schwäche zeigt, dann wird er schnell angegriffen. Kann ich mir vorstellen so ein bisschen, weil es ging dann gegen Ende so ein bisschen durch die Community, dass da zum Beispiel diverse Mod-Programmierer, also Mod sind diese von Drittleuten programmierten Erweiterungen für das Original Minecraft, dass die dann irgendwie zum Beispiel dann immer lauter geworden sind nach den Forderungen, das endlich mal zu open sourcen. Also gerade einer, der hat das ganz geschickt gemacht, der hat nämlich da so eine Bibliothek geschrieben, wo sich andere Modder auch draufhängen können, weil das normale Minecraft wird halt, man nennt das obfuscated, vertrieben. Das heißt, es ist nicht so einfach, das Ding wieder zurückzukompilieren, was bei Java relativ, relativ leicht eigentlich ist. Aber wenn du halt vorher dann so ein spezielles Programm drüber laufen lässt, dann kannst du das quasi schlecht reverse-engineeren. Das reverse-engineeren muss man aber machen fürs Modden. Und dann hat er gesagt, okay, dass das nicht jeder machen muss, modde ich das jetzt einmal, also reverse-engineere ich das jetzt einmal.
Ja, ja.
Und sag allen und biete denen quasi mein Interface und alle anderen Modder können sich dann über mein Interface dranhängen. Und das haben auch viele gemacht. Und in dem Wort gemacht steht ja auch schon das Wort Macht drin, weil das hast du nämlich dann in so einer Situation. Weil plötzlich hast du Abhängigkeiten. Worum dich eigentlich keiner gebeten hat, weil der hat ja freiwillig da angefangen, irgendwie dafür zu entwickeln. Und hat dann aber wohl nachher gesagt so, ja, wenn ich das hier schon mache, dann sollen jetzt aber auch die bisschen nach meiner Pfeife tanzen. So.
Genau.
Und derartige Querelen gibt es natürlich, wie bei den Piraten auch, in jeder Open Community, wo jeder irgendwie jede Pfeife irgendwie mitpfeifen darf, zuhauf, würde ich dich mal sagen. Und das hat wohl die entsprechend Beteiligten auch ein bisschen überfordert, teilweise.
Weil du weißt, sagtest,
sensible Programmierer sind, ja.
Weil du sagtest, Open Source, war ich auch ein bisschen erstaunt, dass Microsoft Minecraft Geld kostet. Weil ich war immer davon ausgegangen, dass es ein Open Source Projekt ist. Weil das hat so irgendwie den Touch des Open Sourciges.
So schlechte Grafik meinst du? Und die häufigen Verbindungsabbrüche?
Ja, ist das nicht auch noch in der Alpha irgendwie offiziell? Oder ist das mittlerweile?
Nee, die haben dann irgendwann vor einem Jahr oder so gesagt, so, das ist die Version 1. Da gab es dann auch sowas wie ein Spielziel. Also, wenn die Leute jetzt immer noch behaupten, Minecraft hätte eigentlich kein eigentliches Spielziel, das stimmt nicht, es gibt ein Spielziel. Du kannst es wirklich Singleplayer-mäßig durchspielen.
Okay.
Und es gibt einen Abspann am Ende, wenn es vorbei ist. Darfst du aber trotzdem weiterspielen.
Es gibt
das will ich jetzt nicht spoilern.
Es gibt ein schönes Video von Cracked, wo der Daniel oder Soren, nee, irgendwer, ich weiß es nicht mehr, einem anderen Typen erklärt, wie man Minecraft spielt. Und er sagt so, was bin ich denn jetzt hier? Du musst jetzt, ach komm, da musst du jetzt hier ein Loch in die Erde graben. Ja, wie denn? Ja, musst du dir eine Axt bauen. Ja, wie denn? Ja, ganz einfach, du nimmst dir ein bisschen Holz, wickelst dann, baust dann Stein drauf, wickelst da ein bisschen Leine drum. Mann, ist doch ganz einfach. Ja, aber wie mache ich das denn? Also quasi der Versuch, irgendwem, der keine Ahnung von Minecraft hat, Minecraft zu erklären, ist, glaube ich, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Außer man nimmt sich wirklich viel, viel Zeit.
Ich meine, das ist das Coole auch irgendwie daran, dass es ja keine richtige Anleitung gibt im Sinne, wie man das Spiel spielt. Das müssen sich die Leute entweder selbst erarbeiten oder halt aus YouTube-Tutorials rausziehen oder halt dann das Wiki finden und darin selber rumlesen.
Ja, genau. Ich habe gelesen oder gesehen bei YouTube auf der Startseite, dass jetzt der, nicht der Gronkh, aber der, wie heißt der, Sarazin? Wie heißt denn der?
Saraza, glaube ich, aber ja.
Dass der jetzt irgendwie was Neues macht? Ist der jetzt irgendwie von Let's Play, Minecraft Let's Plays irgendwie abgesprungen? Hast du was mitbekommen? Oder habe ich mich nur verlesen?
Nee. Wir sollten dieses Name-Dropping lassen, das ist doch peinlich. Das wirkt irgendwie so, als wenn wir das nur machen würden, damit die uns endlich auch mal erwähnen in ihren Podcasts.
Was denn? Ich kenne die noch nicht mal. Ich habe noch nie ein einziges Let's Play gesehen von denen. Ich habe das nur mal gehört.
Aber du redest gerne drüber im Internet. Das ist aber dann auch die richtige Einstellung, denke ich. Fürs Internet ist das genau das, was wir brauchen.
Ich weiß nur, dass es Gronkh und Sarazin, Kasachstan, Gronkh ist einfach zu merken, irgendwie diese Let's Play-Videos machen und damit berühmt geworden sind.
Das ist wahr.
Das ist alles,
und in Köln sitzen wohl irgendwo.
Was ich als Medienschaffender aus Spiegel Online gelesen habe.
Ja. Aus den Insider-Quellen, ja?
Ja, ja, genau. Dann ist eigentlich schon out, wenn es bei Spiegel Online steht.
Seit mindestens einem Jahr.
Ja. Auf jeden Fall,
Minecraft.
Kannst du das beantworten, die Frage, oder sollen wir gleich weitergehen?
Frag mich nochmal.
Gut. Ich habe gehört, er macht ein neues Projekt.
Achso, nee, die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Gut, Sascha. Dann kommen wir gleich. Denn das Erste, was Microsoft gemacht hat, nachdem sie Minecraft gekauft haben, ist ein DLC zu veröffentlichen. Und zwar der offizielle Doctor Who DLC.
Nein.
Ja, was ist denn ein DLC, Sebastian?
Ein Downloadable Content. Das ist quasi das, was man früher gekriegt hat, wenn man das Spiel gekauft hat. Das darf man sich jetzt nochmal zusätzlich kaufen und dann im Internet runterladen, wenn man das Spiel schon gekauft hat. Nachdem man das Spiel schon gekauft hat.
Genau, für 2,85 € oder was Dollar.
Mal 28 Euro.
Nee, tatsächlich 2,85 €. Hab mich auch ein bisschen gewundert, dass es so günstig ist. Im Xbox Marketplace Das wusste ich auch nicht, dass Microsoft einen eigenen Marketplace betreibt. Wieder was gelernt.
Ja, für die Xbox, klar.
Ja, und darin findet sich zum Beispiel diverse Doktoren, darunter der 11. und der 12. Doktor, diverse Companions, unsere Lieblingsmonster, die Daleks, die weinenden Engel und noch viele, viele mehr. Und die TARDIS natürlich. Wobei ich natürlich auch gesehen habe, schon ein Video, das machen wir in unserem Minecraft-Podcast dann irgendwann mal, wo irgendein Typ die komplette TARDIS nachgebaut hat. Die innen cool. Natürlich, die innen natürlich größer war als außen.
Ja, hier auf beim Hamburger Server, da hat der Kollege einen Millennium Falcon gebaut. Ach, einen sehr schönen.
Ein Aluminium Falcon.
Inklusive Docking Bay, planetare Docking Bay. Das kann man da alles machen mit Minecraft. Die haben auch schon Hobbit, die haben hier den Shire nachgebaut, sorry Sascha. Den Herr der Ringe Shire. Vielleicht gibt es mal ein paar Screenshots demnächst.
Was für ein Shire? Was sind das?
Das Auenland, die Bilbo.
Ach so.
Baggins Höhle sozusagen.
Ach ja, okay. Gibt es denn auch Stormtrooper? Also jetzt nicht bei dem Bilbo Bobbin, aber beim Star Wars Millennium Falcon. Gibt es auch Stormtroopers, die daneben schießen?
Nee, aber du kannst dir eine Star Wars Trooper Skin malen und dann die selber hochladen. Das geht offiziell sogar. Und dann siehst du aus wie ein Stormtrooper.
Ja, also ein sehr pixeliger Stormtrooper.
Und kannst dann mit Pfeil und Bogen daneben schießen. Oder du kannst dir einen Mod installieren, wo du Blaster kriegst. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein Thors Hammer-Mod. Da kriegst du halt diesen, wie heißt der noch? Irgendwas mit M war das. Myrel, Myrtle, Muriel?
Margot.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja, der hat einen Namen, dieser Hammer, der immer so fliegt und zurückkommt. Bekannt aus den Avenger-Filmen. Mauriel.
Mummerang, wenn er zurückkommt.
Mummerang. Ich glaube, der hieß Mummerang.
Ja, vermutlich. Ja, also Minecraft soll Thema eines späteren Podcasts vielleicht sein, Sebastian.
Auch gerne, Sascha. Da habe ich, ach, da kann ich ja, also.
Ja, da kann ich einfach mal stundenlang die Klappe halten, weil ich keine Ahnung habe.
Ja, also nee, also es hat jedenfalls die Community in Aufruhr verlegt. Ich habe jetzt eigentlich auch schon sehr viele sympathisierende Posts gelesen, unter anderem auf dem Twitter-Channel von Jab, um jetzt auch mal ein bisschen Name-Dropping zu machen.
Ach, Jab, ja klar.
Und die haben mit dem gesagt, ja, ist halt normal im Leben, da ist halt nichts für die Ewigkeit, Dinge entwickeln sich weiter, viel Glück bei eurem neuen Abschnitt. Wobei, ich glaube, Jab und Notch verlassen eh die Firma jetzt. Also die Stammentwickler sozusagen, die Ältesten. Ich bin mal gespannt, weil du so genau von wegen Marketplace, das war ja Stichwort gerade von dir. Xbox hat einen Marketplace, PlayStation hat einen eigenen Marketplace und das ist alles so ungefähr wie Steam plus X. Und die alle haben mittlerweile Early Access Channels, wo du quasi die Leute mal, also die Leute bei Microsoft, PlayStation und Steam mal so ein bisschen über dein Zeug rübergucken erstmal, ja. Und dann kannst du es da schon online stellen, auch Leute schon dafür bezahlen lassen und währenddessen quasi weiterentwickeln dann. Oder auch nicht. Obwohl da jetzt gerade Mechanismen auch eingeführt werden sollen, die dich dazu bringen, auch wirklich weiterzuentwickeln.
Okay. Was ist der Vorteil davon? Oder der Nachteil? Also
Für welche Seite jetzt? Für den Benutzer, für Steam oder für den Entwickler? Oder für alle drei?
Für alle drei, Sebastian. Wenn schon, denn schon.
Also der Benutzer hat quasi, ohne dass er irgendwie Target-Sets runterladen muss und sich dann entpacken muss auf seinen Rechner, eine Möglichkeit, mit der Fernbedienung sich Early-Access-Sachen runterzuladen. Und damit auch gleich mit seinem Account zu bezahlen, dass er es gar nicht merkt. Das ist auch wiederum der Vorteil für den Distributor. Weil es hat sich ja schon bei Untersuchungen gezeigt, dass Leute mit ihrem elektronischen Geld einfach grundsätzlich freigebiger sind als mit ihrem Schein- und Münzengeld. Das ist wissenschaftlich bewiesen.
Wissenschaft.
Ja, und für den Entwickler, du kriegst, wenn du Glück hast, ein bisschen Marketing und einfach schon User, die einfach nur bei dir hängen bleiben, weil sie über das Steam-Portal klicken und dann zufälligerweise gerade deine Werbung eingeblendet wird. Was allerdings dann bei einigen Millionen Entwicklern, wie zum Beispiel jetzt bei iPhone und bei Android, schon ein Riesenproblem ist. Also deren Store ist ja immer noch so mehr oder weniger aufgebaut, wenn ich auf dem Laufenden bin, dass du halt eine Startseite hast, wo irgendwie so eine Top 20 meist runtergeladen und irgendwie so eine Top 20 Random-Liste, ja. Und bei den Milliarden von Apps, die es gibt, lande da mal drauf. Also die diese Top 20-Liste meiste Downloads erstmal reinkommen, wie zum Beispiel dieses Flappy Bird, die haben dann erstmal ausgesucht, wie man so schön sagt, ne? Also die haben dann ausgesucht.
Ja, ja, und die sind auch völlig legal im Wege dahin gekommen, in der Regel.
Ja.
Ja, ja. Wobei die Playstore-Startseite ist bei Android ein Rotz, wenn ich das mal so sagen darf. Also früher war das.
Ja.
Früher war es viel besser. Da war das alles viel übersichtlicher. Ich bin ja so ein alter Sack. Ja, und das hat auch alles viel schneller geladen früher. Das ist alles total überladen mittlerweile. Das ist fast so schlimm wie diese Samsung Keys.
Oh, Samsung Keys, ja, auch sehr schön. Aber diese Stores, die da müssen sie was dran machen. Also die Entwickler, die sind auch schon am Rummosern über diese Tatsache. Und ja, naja.
Ja, gut, verlinken wir einen Beitrag.
Sonst was zu Minecraft zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das können wir jetzt mal.
Gut, kommen wir zum nächsten. Es ist Remake-Time. Hey, kennst du noch den Film Big mit Tom Hanks?
Nein.
Egal, wer ihn kennt, da soll jetzt eine Serie draus entstehen. Hey, weil die 80er, die leben vollkommen und da kann man richtig viel Geld mitmachen.
Aber nicht Forrest Gump jetzt.
Nein, Big. Das ist das, wo er in den Körper eines Kindes schlüpft oder umgekehrt. Also, nee, er ist dann plötzlich groß. Er ist eigentlich ein Kind und ist plötzlich groß und ist Tom Hanks. Man also weiß nicht, was schlimmer ist. Ja, also er spielt so, ich weiß nicht, ob er auch wieder pinkelt in dem Film, weil Tom Hanks hat ja immer Pinkelszenen. Ha, das verlinken wir. Tom Hanks hat immer Pinkelszenen in allen Filmen drin.
Ach, das ist, okay. Das hat man oft, dass so Schauspieler immer ihr Ding haben, so in jedem Film, was immer erst so, ja, okay.
Ja, so wie Tom Cruise immer hin und her rennen muss von einem Raum zum anderen und nicht normal gehen kann.
Das ist dynamisch.
Genau.
Das ist Titanenpower.
Auf jeden Fall ist er dann auf irgendwie auf einmal groß und landet in einer Spieleentwicklungsfirma. Aha! Aber damals noch eine also keine elektronische Spiele, sondern halt klassische Brettspiele und hast nicht. Da gibt's diese legendäre Szene mit dem großen überdimensionalen Klavier auf dem Boden im Kaufhaus. Die musst du kennen, Sebastian.
Da hüpft über die Tasten wie ein Derwisch.
Ja, so sieht's aus. Das ist aus Big. Und nicht diese Szene, die wird wahrscheinlich auch drin vorkommen, aber dieser Film dient als Grundlage für eine Serie, die bald rauskommen wird.
Ja.
Und noch eine weitere Serie erlebt einen Reboot, wenn nicht gar ein Remake, nämlich Danger Mouse.
Brrr. Oh, und Lübcke.
Mit Lübcke. Soll auch Thema eines weiteren Podcasts irgendwann mal sein. Spätestens 2015, wenn die nächsten 52 Episoden veröffentlicht werden.
Da kann ich dann mal die Klappe halten, weil ich habe da nur sehr verschwommene Spaß am Dienstag lief das auch, ne?
Ja, ja, das wäre im Rahmen des Spaß am Dienstag Podcasts, der noch zu planen ist und durchzuführen wird. Dann erscheinen die Dinos auf DVD. Und zwar am 1.12. 8 Disketten Scheiben für sagenhafte 57,99 €.
Nicht auf Blu-ray.
Nee, vielleicht auch als Blu-ray. Aber zumindest auch auf DVD.
Nicht auf Blu-ray.
Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob man die hochrechnen kann auf Blu-ray.
Geht alles.
Ja, aber für einen schnellen Euro.
Nee, das ich weiß nicht. Ja, die Dinos ist cool. Sollen wir da mal eine Sendung drüber machen?
Können wir auch mal machen.
Vielleicht. Das ist ja schon spät. Das lief schon. Da waren wir doch schon erwachsen, oder? Als das lief.
Ja, fast.
Also nach dem Ausweis jetzt jedenfalls.
Wir sind ja eigentlich nie, ich wollte gerade sagen, wir sind nie erwachsen geworden, Sebastian.
Jetzt habe ich auch gerade noch den lustigen Spruch, den ich gerade verpasst habe. Hier, Tom Hanks in der Spielefirma Große Kinder und so. Das ist ja da, wo die großen Kinder auch alle hingehen, wollte ich sagen.
Ja, so. Ja, genau.
Das kannst du nachher nach vorne schneiden vielleicht oder so.
Okay, wenn ich dran denke.
Klar, dann wenn du nochmal das hier nochmal alles anhörst und das nochmal mit größter Sorgfalt auch alles auf seine Richtigkeit überprüfst und dann die falschen Stellen.
Das, wie ich das immer mache.
Dann sprichst du die falschen Stellen, sprichst mit meiner Stimme wieder richtig nach auch, ne?
Das ist manchmal ganz schön schwierig, aber ich krieg's meistens hin.
Ja, der Sascha kann das perfekt.
Dann lass ich das alles nochmal vom Justiziariat durchchecken, ob wir uns irgendwo strafbar machen.
Von unserem fünfköpfigen Anwältespezialteam?
Genau, die sind dann hinter dieser doppelten Trennwand. Da drücke ich diesen Knopf, dann geht das hoch und dann kommen die Anwälte raus.
Cool.
Ja.
Das brauche ich hier in Berlin auch noch. Ich habe ja nicht so eine aufwendige Studiotechnik hier.
Ja, das müssen wir. Dann musst du einen Mitbewohner raus ekeln, dann kommen dann die Anwälte rein. Das ist das Anwaltszimmer.
Tausch.
Nee, ich weiß nicht. Nee, lass mal sein. Ein Anwalt möchte man nicht in der Wohnung haben.
Can you imagine a world without lawyers?
Oh. Vielleicht mal jemand, einer, der putzt. Also wenn ihr Anwalt seid und putzt und so, vielleicht kann man da was drehen.
Ja, also meldet euch bei Sebastian. Sebastian@sie-reden.de. Ich brauche auch noch eine Putzfrau. Sascha@sie-reden.de.
nicht versicherte, eine vollständig sozialversicherte, wollte ich
natürlich
sagen.
Natürlich vollständig sozialversichert, alles wunderbar. Darf das Mischpult abstauben. Abstauben möchte auch der Autor von Babylon 5, nämlich John Michael Straczynski. Und er hat wieder mal angekündigt, er möchte einen Babylon 5 Film machen.
Oh, okay. Ja, wir erinnern uns dunkel. Es gab schon mehrere irgendwie Absichtserklärungen in diese Richtung.
Diesmal ist es total konkret, Sebastian.
Mit der Originalcrew.
Das denke ich nicht. Da leben ja auch kaum noch welche von. Also zumindest sind da einige. Ich glaube, André Katsoulas ist auch tot, oder?
Wer war das nochmal?
Der GK?
Oh, okay.
Ich meine, der wäre tot. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, zumindest der Dr. Franklin ist tot.
Der sah doch noch so fit aus.
Immer. Ja, ich weiß auch nicht, was er hatte. Das haben wir, glaube ich, im Babylon 5-Cast mal beleuchtet.
Ja, Sascha, freust du dich jetzt schon auf den Film? Und gibt es da schon erste Gerüchte, worum es da gehen könnte?
Ja, zumindest wann er spielt? Er rechnet 80 bis 100 Millionen Euro Dollar Produktionskosten und die würde er selbst produzieren, den Film, wenn er keinen Verleih findet. Aber er ist positiv optimistisch, dass irgendein Studio, dessen Namen ich leider vergessen habe, den Vertrieb und die Produktion mit übernehmen würde. Es klingt irgendwie auch konkreter, als es in den letzten Mal der Fall gewesen ist. Bei letzten Malen der Fall gewesen ist. Ja, bleibt spannend. Also sollte sich da irgendwas tun, Neues, ihr erfahrt es hier im Podcast auf jeden Fall. Dann sind wir durch einen Kommentar eines Hörers drauf gestoßen worden, dass hast du vielleicht schon gelesen?
Unsere niederländischen Kollegen.
Ja, mit denen müssen wir unbedingt mal ein Interview machen, Sebastian. Die arbeiten momentan an einem Remake von Raumpatrouille Orion. Ich bin begeistert. Du wahrscheinlich weniger als ich, aber ich bin begeistert, Sebastian. Da müssen wir auf.
Toll. Also das sah ja auch total toll aus, was die auf ihrer Homepage haben, die wir ganz sicherlich auch verlinken werden.
Ja,
oder nochmals verlinken werden.
Nochmals.
Ihr findet es, glaube ich, auch schon in den Kommentaren vom letzten Beitrag.
Ich weiß nicht, ob die Portokasse eine kleine Reise in die Niederlande hergibt, aber ich denke mal, zumindest ein Telefoninterview wäre drin.
Ansonsten, wir sind ja ab und zu mal aus persönlichen Gründen in der Gegend.
Ja, aber ich habe ja schon geguckt, der junge Mann wohnt doch relativ zentral in den Niederlanden. Da müsste man da doch von der Eifel her noch ein bisschen weiterfahren. Aber müssen wir mal gucken.
Doch 50 Kilometer von der Grenze weg.
Naja, das ist für niederländische Verhältnisse eine Entfernung, Sebastian, ich bitte dich.
Ja, ist klar, bis man erst aus den Bergen in die Täler gefahren ist das, und wieder zurück, das dauert schon seine Weile.
Richtig puppichtig. Na, also wir bleiben auch da dran. Dazu gibt es vielleicht in einer nächsten Castes genauere Informationen. Und noch jemand steht gemeinsam vor der Kamera, nämlich Kirk und Spock, Sebastian. Haha.
Okay.
Denn Kirk, das hast du mir auch zugemeldet, William Shatner soll ja einen Auftritt in Star Trek 13 bekommen. Wie auch immer, warum auch immer. Ich kann das Video, was du mir geschickt hast, leider nicht angucken, weil der Flashplayer nicht aktuell ist. Du hast mir einen Link geschickt, 10 Möglichkeiten, William Shatner irgendwie in Star Trek 13 unterzubringen. Ist es lustig?
Es ist lustig und ich glaube, es ist auch eher lustig gemeint. Also, ich meine, er argumentiert schon in dem Video ganz vernünftig, um nochmal ein Name-Dropping zu machen. Hier ist Cinemassacre, wie heißt der, Rolf Beucki oder so ähnlich. Verlinken wir. Der hat gemeint irgendwie, ja, wenn jetzt Spock hier Nimoy ständig in den neuen Star Trek-Filmen irgendwie rumhängt und wenn, wen hatten sie noch als Beispiel, Schlag mich tot.
Nee, das war's eigentlich. Nimoy taucht ständig auf.
Nimoy.
Warum auch immer. Also in Star Trek 12 war er sowas von überflüssig.
Er ist alt und braucht das Geld.
Ja.
Für einen neuen Rollstein. Da sollte er argumentiert und meinte so, warum nicht auch mal hier Captain Kirk mal wieder zurückbringen?
Und, ja, nachdem das erst, also Shatner hatte sich wohl erst verplappert auf einer Convention und dann wurde das Ganze dementiert und dann doch wieder bestätigt.
Das macht er doch mit Absicht. Erzähl mir doch nichts. Setz dich da jetzt mal. Huch! Habe ich was gesagt? Und dann sofort alle so ticker, ticker, kling. Ah, coole Idee! Sofort bei Paramount anrufen oder wer gerade da irgendwie die Rechte hält.
Ich denke mal, das hat auch. Es spielt nicht ganz eine ganz unwichtige Rolle, dass Nimoy und Shatner momentan auch gemeinsam vor der Kamera gestanden haben, was es sogar in die Bild-Zeitung geschafft hat. Ich habe es in der Redaktion liegen sehen. Shatner und Nimoy haben zusammen einen Autowerbespot gedreht. Hast du den schon gesehen?
Nee.
Nee, ist sehr schön gemacht. Und es wurde bei Facebook schon gleich so, so weit ist gekommen. Jetzt, das war der schönste Kommentar meines Lebens. Jetzt ist Star Trek im Kommerz angekommen.
Jetzt. Jetzt. Endgültig.
Ja.
Jetzt war auch so richtig.
Das muss eine sehr junge Dame gewesen sein, die das geschrieben hat.
Ich mochte die auch lieber früher, als sie noch so independent waren.
Und genau. Als in den 90ern keiner von Star Trek gesprochen hat.
Aber seit die ihren großen Durchbruch hatten, bringen die nur Scheiße raus.
Ja, ist richtig. Also früher war das ganz cool. Die Jungs vom Trekkiner Potsdam haben das Video verlinkt und auch noch ein Making-of-Video, wo Shatner im Raum des Jungen steht, der eine große Star Trek-Sammlung nicht nur im Werbespot hat, sondern tatsächlich ein echter Trekkie ist, quasi, wie in diesem Video herauskommt. Sehr schön.
So wie Captain Raumschiff Eberswalde?
Ja, ich habe mich auch gefragt, als ich das gesehen habe dann, das Making-of, habe ich gedacht, da hätten sie auch Benjamin nehmen können. Da wären wir auch zum Dreh gekommen wahrscheinlich und hätten noch ein Interview mit Shatner und Nimoy gemacht oder so.
Klar, ja. Das machen wir. Das.
Und wenn wir einmal bei unbedachten Äußerungen auf Conventions sind. Es war eine große Star Trek Convention in den letzten Tagen und da hat Brent Spiner auch das Mikrofon ergriffen und hat gesagt, er ist sich sehr, 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 sehr sicher, dass nach dem dritten Film erstmal Schluss ist mit Kino und dann eine neue Star Trek-Serie ins Fernsehen kommt.
Oh.
Er hat quasi auf uns gehört. Das, was wir seit Jahren propagieren. Star Trek muss zurück ins Fernsehen.
Jetzt, wo ich gerade das Fernsehgucken abgewöhnt habe.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Netflix und andere Möglichkeiten, an Fernsehserien zu kommen.
Ich warte, bis die Staffelbox rauskommt.
Oder das. Auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall.
Ja, weiß man da schon irgendwas?
Ich glaube, das war wirklich ein Wunschtraum, ein feuchter Traum von Brent Spiner.
Nein, aber ich glaube nicht, dass er da nochmal mitspielt.
Nee, er wird auch nicht mitspielen. Er hat dann irgendwie gesagt, wer dann den Androiden spielen soll. Und da hat er dann irgendeinen Namen gesagt, den ich nicht kannte. Aber den Amerikaner wahrscheinlich kennen werden. Helene Fischer. Weiß angemalt bei der Ice Bucket Challenge.
Ja, genau.
Ja, why not?
Bei Helene Fischer ist das Eiswasser dann gefroren, als es sich übergegossen hat. Und ja, sie fand es zu warm.
Was? Das wäre diese Ice Lady aus, wie heißt denn diese, aus Farscape? Da war doch diese etwas.
Nee, hier aus Frozen die. Da hat sie mich so ein bisschen dran erinnert.
Frozen habe ich auch nie gesehen.
Weißt du, lässt man so eine Cocktailparty mit Helene Fischer und sie hat einen Calpurnia getrunken und die Eiswürfel sind 2 Stunden lang nicht geschmolzen, ne?
Was? Wovon redest du, Sebastian?
Egal. Hörst du nachher nochmal an.
Okay. Auf jeden Fall haben wir damit unsere Pflicht getan und auch heute wieder über Star Trek gesprochen. Nachdem wir in den letzten Episoden sehr viel über Star Trek gesprochen haben, wollen wir heute mal wieder über Computerspiele reden, was wir auch gemacht haben in unseren News, die ungefähr eine Stunde gedauert haben bisher, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, was auch mit dem Star Trek, nämlich dem Zug zu den Sternen, zu tun hat. Wir reden heute über das Kerbal Space Project. Und yeah. Da ist Sebastian unser Raumfahrtexperte, der hat es quasi auf seinem Rechner installiert. Die aktuelle Version 0.2.24.2.
2.2, ganz wichtig, mit dem letzten Bugfix.
Ja, genau. Das ist die aktuelle Version. Es ist eine offizielle Alpha. Und trotzdem wollen die Jungs schon Geld dafür haben. Wie viel eigentlich, Sebastian?
Ich glaube, momentan ist es bei $24 oder so. Boah. Also umgerechnet irgendwie 8,70 Euro.
Für eine Alpha-Version. Was kostet Minecraft?
Das kostet, glaube ich, gerade $12.
Okay, also ihr könnt euch zweimal Minecraft kaufen und Microsoft unterstützen oder ein unabhängiges Entwicklerteam für den doppelten Preis und installiert euch entweder zum Probezwecken eine total veralterte Version von Kerbal Space Project oder die topaktuelle Version 0.24.2, die Sebastian hat und uns jetzt sagen wird, um was es in diesem Spiel überhaupt geht.
Genau. Die Spielefirma, die das programmiert, heißt übrigens Squad und ist, soweit ich weiß, auch noch unabhängig und macht auch nichts anderes außer Kerbal Space Program programmieren.
Warte, da fällt mir was ein. Squad Damage.
Squad Damage. Genau. Also, falls ihr zu den Leuten gehört, die Science Fiction auch gerne gucken, egal was die Handlung ist und die Charaktere sind auch nur zweitrangig, der eigentliche Star im Weltraum ist natürlich der Weltraum. Und falls ihr also auch zum Beispiel bei Gravity auf den Kanten eurer Sessel, Kinosessel saßt und euch gedacht habt, boah, wie geil ist das, dieses Gefühl zu denken, man wäre im Weltraum und wird hier irgendwie zwischen den Planeten und Gestirnen irgendwie rumgondeln. Falls ihr 2001 toll fandet oder auch Star Trek 1 oder falls ihr einen Rechner habt mit Windows, Mac und Linux oder auch alles drei zusammen, ist ja scheißegal. Und ihr möchtet einmal dieses Feeling haben von echter Raumfahrt, auf Niveau runtergebrochen, sag ich mal, dass der unausgebildete Weltraumfahrer auch verstehen kann, dann besorgt euch Kerbal Space Program. Ich zock das jetzt irgendwie seit einem Jahr, irgendwie kurz nachdem es rausgekommen ist, ist es zum ersten Mal am 20.03.2013 als, wie gesagt, Early Access erschienen. Man kann es sich sowohl bei Steam runterladen, als auch direkt im Kerbal Space Store irgendwie runterladen, dann kriegt er eine richtig schöne Datei oder zumindest einen Installer, der dann auch ohne Steam funktioniert. Was euch erwartet ist das Abenteuer Raumfahrt. Ihr seid sowohl Ingenieure als auch Piloten und das ist eigentlich schon so der Hauptteil des Spiels. Ihr konstruiert Raumfahrzeuge und auch Flugzeuge. Also es gibt da auch die Möglichkeit, richtige Flugzeuge zu bauen, um Missionen zu erfüllen. Die Missionen sehen halt so aus von teste mal bitte diese neue Antenne, was dann nicht so spannend ist, bis hin zu besuche den dritten Mond des Mars. Das war jetzt in doppelter Sinn falsch. Es gibt keinen Mars.
Ich wollte gerade sagen, es gibt keinen Mars.
Hat der Mars einen Mond eigentlich? Der Mars. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob der Mars einen Mond... Oh, schlimm, das sollte man wissen, sowas. Da gehen wir mal drüber weg. Also jedenfalls, die schwierigeren Aufträge sehen halt so aus, dass ihr wirklich Missionen fliegen sollt, die halt so ein bisschen realistisch gehalten sind. Also für Anfänger empfiehlt es sich erstmal irgendwie nur Vostok 1 zu fliegen. Vostok 1, das war hier mit dem Juri Gagarin. Der hat es als erster Mensch geschafft. Er war nicht der erste Mensch im Weltraum, wie gerne gesagt wird, sondern der erste Mensch, der einmal um die Erde in einer stabilen Umlaufbahn geflogen ist.
Moment, wer war denn der erste Mensch im Weltraum?
Laika?
Jetzt sag mir, der erste Mensch im Weltraum war ein Hund, Sebastian?
Der erste Mensch im Weltraum war der beste Freund des Menschen.
Okay.
Halb Mensch, halb Köter. Mein bester Freund.
Ich dachte, du kommst jetzt auf dieses High-Jump-Projekt zu sprechen. Was,
War das nicht sogar ein Ami? Ich weiß es nicht. Die haben doch mal abwechselnd ihre Rekorde gemacht. Irgendwie erst die Russen Satellit, dann die Amis, weiß nicht.
Und
dann
nee, es war Mond schon tatsächlich Juri Gagarin. Wobei ja auch, da gibt es auch wilde Verschwörungstheorien, ob er tatsächlich dort oben war oder nicht. So weit oben. Und es gab bei Hoxilla mal eine Folge, Name-Dropping, zum Thema High-Jump, was die Amis betrieben haben. Und die haben in richtig große Höhen Leute geschossen und teilweise ohne Fallschirm abspringen lassen. Da haben sich die Fallschirme nicht geöffnet.
Oh.
Aber das war definitiv nicht so hoch, wie Herr Gagarin gekommen ist.
Das war die Red Bull Challenge. Ja, es kommt halt nicht nur auf die Höhe an, sondern halt darauf, dass du auch eine stabile Umlaufbahn hast. Dazu braucht man noch ein bisschen mehr Energie, weil sonst fällst du ja wieder runter. Also du kannst dich ja quasi erstmal einmal hochschießen und dann bist du auch dann schon im Weltraum quasi, also über 100 Kilometern, das ist die offizielle Definition von Weltraum, herausgegeben von der Fédération Astronautique Internationale, weil das ist nämlich die Höhe, in der man so schnell fliegen muss, um genug Auftrieb zu kriegen quasi, wie man auch schnell ist quasi, wenn man sich auf einer Umlaufbahn bewegt. Aber das nur am Rande.
Diese Balance,
die NASA übrigens zählt den Weltraum schon ab 80 Kilometern. Ach, ich bin ein Weltraum-Nerd.
Wo die Höhen, die Ballons erreichen, wo man die GoPros dranhängt, das ist definitiv noch nicht Weltraum, oder?
Wie hoch ist das denn?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Weltraum-Nerd. Der fliegt in die Stratosphäre, glaube ich.
Ich glaube, das ist 50 Kilometer. Ich bin doch kein Weltraum-Nerd. Ich nehme es vorhin zurück mit dem Weltraum-Nerd.
Aber Sebastian befasst sich quasi mit diesen Definitionen, seit er Kerbal Space Project spielt.
Programm? Nee, seit ich irgendwie Project. Als Student so jeden dritten bis vierten Abend vor Bayern 3 Space Night eingepennt bin. Nein, eigentlich schon früher. Eigentlich schon seit ich irgendwie Science-Fiction-Fan geworden bin. Weil die beste Science-Fiction ist doch irgendwie die hier so 2001 und so halt, wo das so richtig so als Zukunftsvision aufgearbeitet wird sozusagen.
Wo man im Weltall auch kein Geräusch hört und so.
Und dich keiner schreien hört vor allen Dingen auch. Ja, es ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Faszination und Grusel. Also es ist ganz vielschichtig.
Jetzt stelle ich mir das ganz einfach vor, Sebastian. Man braucht relativ viel Kraft. Also man nimmt sich so ein Raketenmodul, knallt da vielleicht noch ein paar Afterburner dran, ein paar Booster und setzt oben drauf ja, eine Kapsel. Und man macht einfach ein entsprechend dickes Modul unten drunter, ein dickes, fettes Triebwerk. Und dann kommt das Ding schon irgendwie in die Atmosphäre.
Genau, so sieht das aus. Und dann fliegt das dann halt erstmal so vor sich hin und dann passiert genau das, was ich eben meinte. Dann fällt es halt irgendwann wieder runter. Irgendwann ist dann deine fette Endstufe dann ausgebrannt und dann macht's und dann ist sie halt aus. Und dann
wir brauchen einen neuen Timmy.
Was echt süß ist, also wenn man kann da halt dann auch so kleine Körbonauten heißen die. Das sind kleine grüne Männchen. Das finde ich auch einen netten Side-Touch. Da reinsetzen und man hat dann immer so ein kleines Kamerabild von denen unten rechts im Bildschirm, wenn man die Schiffe fliegt, die man von außen sieht. Und die gucken dann immer so ein bisschen situationsabhängig. Und manchmal sind die total fasziniert und glücklich und gucken überall rum und finden das total toll und freuen sich und lächeln. Und manchmal gucken die auch so ganz ängstlich und schreien, also stumm, weil man hört sie nicht. Aber man sieht, wie der Mund auf und zu geht. Und das ist dann meistens kurz, bevor dann die Kameraübertragung ausgeht. So.
Dann kommt die Statik, ja?
Dann kommt die Statik, genau.
Schön. Ein Spiel für mich. Ich würde das ja wahrscheinlich haufenweise, wie heißen die, Kerbals
genau.
Würde ich ja wahrscheinlich möglichst kreative Wege finden, meine Kerbals zu rösten, was du wahrscheinlich auch schon gemacht hast.
Ja, Gott, das passiert sowieso genug. Das muss man gar nicht mit Absicht machen. Am schönsten ist eigentlich die mannigfaltigen Arten und Weisen, wie sogar in diesem stark vereinfachten Universum Raumfahrtmissionen schiefgehen können. Als ich so gerade eben diesen Grusel meinte von Weltraum, das ist für mich so auch so ein bisschen dieses, man darf sich so gar keinen Fehler erlauben, aber wirklich so überhaupt keinen, weil mit Nachbessern ist halt so schwierig, wenn es erstmal zu spät ist. Und halt, dass man halt in so einer lebensfeindlichen Umgebung halt steckt, wo man halt, wie gesagt, absolut nie einen Fehler machen darf.
Das klingt aber nach einem Spiel für Nerds. Das heißt, man konfiguriert eine Rakete, hofft, dass man alles richtig eingegeben hat, startet das Projekt und muss angucken, egal wie das ausgeht, bis zum bitteren Ende, was man da fabriziert hat, ja?
Ja, wobei das Spiel da sehr freizügig ist, was die Fehlschläge angeht. Man kann immer zum letzten Start zurückspringen zum Beispiel. Also dann geht auch kein Kerbal hops irgendwie. Und es gibt halt sowohl einen Sandbox-Modus als auch einen Karrieremodus. Und im Sandbox-Modus ist eh alles frei. Dann braucht man auch zum Beispiel kein Geld ausgeben für seine Teile, was man im Karrieremodus mittlerweile machen kann.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ob man einfach von Anfang an hingehen kann und sagen, ich kaufe mir das teure Festbrennstoffmodul für, keine Ahnung, und knall mir das teuerste vom teuersten an Navigationscomputer drauf oder ob ich mir das erstmal erarbeiten muss, dass ich vielleicht erstmal mit einem Flugzeug beginne, dann meinen ersten Satelliten starte und dann irgendwann meine Raumstation bauen kann.
Mit Absicht, mit Ausnahme des Flugzeuges komplett richtig. Flugzeuge sind tatsächlich schwerer zu bauen als Raketen, in dem Spiel zumindest. Ich weiß nicht, wie das in Wirklichkeit ist, aber in dem Spiel ist es schwieriger. Die sind auch schwerer zu fliegen irgendwie.
Die sind auch verdammt schwer zu warten, frag mal Frau von der Leyen.
Sehr schön. Ja, also da will ich jetzt gar nicht so sehr auf Details eingehen. Es gibt einen Karrieremodus, da kann man sich die Teile dann auch einzeln freispielen. Also wie du schon richtig sagtest, es gibt halt Tanks, Antriebe, so Kapselmodule für oben drauf und so kleine Flügelchen für hinten dran, damit es nach einer Rakete aussieht. Und im Sandbox-Modus gibt es die schon alle nach Erstinstallation und in dem Karrieremodus muss man erstmal seine Mission fliegen und Science einsammeln. Das ist nämlich so eine von den Währungen neben Geld, dass man halt durch Auftragsarbeit kriegt man Science-Punkte, wenn man halt coole wissenschaftliche Experimente, zum Beispiel ein Thermometer auf den Mond mitzunehmen, durchführt.
Das heißt, es gibt auch sowas wie einen Technologiebaum, ja?
Es gibt einen Technologiebaum, über den diese ganzen Teile auch dann die Experimente freigespielt werden müssen, bevor man sie benutzen kann. Und dann kann man die an seinen Lieblingsraumschiff dranhängen und gucken, wie diese Konstruktion mit dem zusätzlichen Mehrgewicht, weil jedes neue Teil wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, auskommt. Oder ob man dann doch wieder zurück in die Atmosphäre stürzt und das Schiff sich in einen flammenden Feuerball verwandelt.
Ist ja auch schön. Ist das wenigstens grafisch gut umgesetzt, wenn sich das Schiff in einen feurigen Flammenball verwandelt?
Also ich finde eigentlich schon, das ist ein bisschen glatt und minimalistisch an manchen Stellen, aber was die halt gut hingekriegt haben, sind so Effekte wie der Sonnenaufgang hinter einem Planeten, wenn man außerhalb der Atmosphäre ist. Ja, dass sich erstmal so ein glühendes Band dann um den Also wie gesagt, wie Gravity, so, ja. Ein glühendes Band bildet sich dann erstmal hinter der dunklen Scheibe, wo dann halt dann ein Lichtpunkt plötzlich erstrahlt und dann auch einen schönen Halo hat und so. Und dann im Gegenlicht ist das eigene Raumschiff dann nur eine Silhouette. Das ist dann schon sehr, wie nennt man das, cinematisch.
Aha, okay. Also ja. Grafik ist ansprechend.
Das Grafik ist ansprechend und funktional. Auch der Editor ist im Vergleich zum Beispiel jetzt zu, ich sag mal, hier Microsoft RAW eigentlich auch noch relativ überschaubar. Es gibt halt die fertigen Module. Man muss sich nicht, im Gegensatz wie zu, echte Rocket Scientists, irgendwie damit auseinandersetzen, dass der Motor jetzt funktioniert. Das ist einfach ein Modul, das funktioniert, Punkt. Da hat jetzt auch nicht irgendwie groß Parameter, an denen man rumdrehen kann, oder man muss nicht erst diesen Motor entwickeln, sondern den kann man direkt entweder ganz oder gar nicht haben. So, ja. Und doch, das noch kurz noch zu dem Thema. Das Physikmodell ist auch echt so runtergebrochen. Es werden eigentlich fast keine Zahlen angezeigt, was bei dem Thema total erstaunlich bis erschreckend ist, aber man braucht es eigentlich auch nicht. Also die haben das irgendwie so geschafft, das so aufzubauen, dass du zuerst mal keine Zahlen brauchst eigentlich. Also du hast ein Höhenmesser, da kommt man mal drauf gucken ab und zu, das ist ganz praktisch. Du hast eine Geschwindigkeitsanzeige. Aber abgesehen davon, keine Mathematik notwendig. Das Spiel ist, glaube ich, gut, um so Interesse in einem zu wecken. Um dann halt selber zu gucken, so, das muss man doch irgendwie mal ausrechnen können. Also je nach dem 20. Fehlversuch, ja, wenn ich jetzt wüsste, so mit wie viel Sprit zum Beispiel ich wie schnell werden kann, dann würde mir das total weiterbringen. Und dann kann man kurz mal googeln und da findet man eine Formel, die kann man in den Taschenrechner eingeben und zack, hast du die Raketengleichung gelernt. Tangentielles Lernen, ja?
Weil Sprit wahrscheinlich auch, je mehr Sprit man mitnimmt, desto schwerer wird die Rakete.
Ja,
desto genau. Mehr Sprit braucht man, um die Rakete wieder hochzukriegen.
Das ein große Teufelskreis. Dilemma. Das große Dilemma. Und der Grund, warum wir noch nicht auf Alpha Centauri rumspazieren irgendwie und dann McDonald's eröffnet haben.
Ja, da sind die Flugscheiben schon längst auf Alpha Centauri.
Da bin ich ja beruhigt.
Ja. Hast du das mitbekommen, nochmal einen kurzen Ausflug in die Realität, dass jetzt der erste kommerzielle Satellit gestartet wurde, der Auflösungen bis zu 25 Zentimeter ab nächsten Jahr zur Verfügung stellt?
Oh, ich dachte, die wäre schon viel weiter. Also der erste kommerzielle.
Er hat quasi, die haben irgendwo gegen glaube ich, die US-Regierung, gegen wen sonst, geklagt. Die hatten quasi eine künstliche Beschränkung verordnet sozusagen.
Ja.
Du durftest kommerziellen Satelliten keine größere Auflösung als, keine Ahnung was, was man bei Google Maps in der besten Auflösung findet, anbieten. Und die haben jetzt quasi dagegen geklagt, haben Recht gekriegt und dürfen nun einen kommerziellen Satelliten hochjagen, mit dem man bis zu 25 Zentimeter erkennen kann. Also Objekte ab einer Länge ab 25 Zentimeter.
Das heißt, zum Nummernschilder lesen reicht es noch nicht aus, aber
genau.
Man erkennt schon...
Gesichter erkennt man offiziell, also offiziell erkennt man keine Nummernschilder und keine Gesichter und man erkennt auch nicht, was auf deinem Smartphone-Display zu sehen ist, wenn du gerade im freien Himmel stehst.
Auf meinem neuen Apple 5000 kann man das erkennen.
Wenn du natürlich mit einem 28 Zöller draußen stehst, dann wird es schon eng. Also dann, was heißt, da wird es nicht eng, da wird es zu weit. Dann könnte man es doch wieder erkennen. Wenn man nun bedenkt, dass die militärische Technologie meistens um den Faktor 10 besser ist, wenn nicht gar um den Faktor 20, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man paranoid genug ist, dass man am besten gar nicht mehr aus seinem Bunker herauskommt.
Das ist schon länger so irgendwie, glaube ich, fürchte ich. Irgendwie, ich meine, das ist ja auch, wenn man Gesichter erkennen will, da hat man ja die ganzen Kameras auf Augenhöhe quasi. Und die gibt es ja,
ja
also
in vielen Gebieten auch schon. Du kannst Glatzen erkennen von oben wahrscheinlich.
Verdammt.
Du kannst dich wahrscheinlich total irritieren, wenn du dir einen künstlichen Haarkranz also hinten raufsetzt oder ein Toupet oder sowas.
Ein Irokesen-Perücke.
Ja, genau. Dann sind die NSA total irritiert. Dann wissen sie nicht, Moment mal.
Och Menno.
Och Manno. Jetzt haben wir den schon wieder verloren. Da fährt schon wieder der Typ mit der gleichen Statur, nur einer anderen Frisur.
Genau.
Der fährt merkwürdigerweise das gleiche Auto wie unsere Zielperson.
Aber das kann nicht sein, er hat eine andere Frisur.
Nee, der hat eine andere Frisur, das kann ja nicht sein. So, apropos. Satelliten kannst du auch bauen? Kannst du die Kerbals von oben total überwachen, wie man sich das als guter Diktator wünscht?
Ich bin mir sicher, da gibt es einen Mod für. In der Vanilla-Version, wie man so schön sagt, in der Community, ja, in der Vanilla-Version, in der ungemoderten, geht das nicht. Es gibt aber auch da wieder eine ganze Menge faszinierender Mods. Ein Teil davon, würde ich sogar sagen, der fehlt im Spiel, wirklich.
Also, zum Beispiel der MechJob 2.1 B9?
Der MechJab zum Beispiel, genau. Der nimmt aber dann schon wirklich sehr, sehr viel im Spieler ab. Das ist nämlich ein Autopilot. Und das Coole ist irgendwie, irgendwann klingelt einem so ein bisschen im Kopf der Unterschied zwischen so Bewegungen, wie sie auf der Erde passieren, auf der Schwerkraft, also so, und im Weltraum. Dadurch, dass du halt immer auf einer mehr oder weniger elliptischen Bahn bist. Also wenn, solange alles gut läuft, wenn du nicht auf einer elliptischen Bahn bist, dann kann es sein, dass du ein Problem hast. Also normalerweise ist es halt immer so, du hast halt irgendwie so einen mehr oder weniger Kreis, ne? So wie der Mond um die Erde oder wie die ISS, so, ne? Kennt man ja. Und das Lustige ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt ein Raumschiff vor sich hat und man möchte den jetzt überholen, eine Methode, um das zu tun, ist zu bremsen. Das ist ja so ein bisschen counterintuitiv, also counter- oder gegenintuitiv, ne? Hä? Ja, du bremst dann und der Witz ist, durchs Bremsen wirst du schneller. Aber nicht in dem Moment, sondern insgesamt, nämlich in einem Umlauf. Du machst deinen nächsten Umlauf schneller, als der, der nicht gebremst hat. Denn dein Orbit wird kleiner, also der Kreis um die Erde rum meinetwegen wird kleiner. Und was auf einer kleineren Orbitbahn ist, das bewegt sich insgesamt schneller, also hat eine höhere Winkelgeschwindigkeit.
Oh, das könnte mir verdammt nochmal, das könnte mir das Leben retten, wenn ich mich in einer Situation wiederfinde, dass ich plötzlich in einem Satelliten ein feindliches Raumschiff abschießen muss.
Sascha, merkt dir das? Das steht auch nicht in dem Survival Guide drin, den du mir mal geschenkt hast.
Das ja, ist, dann ist es wahrscheinlich, dann sitze ich da und denke so, denk daran, was Sebastian dir gesagt hat. Und dann geht so diese Gedankenblase, wenn du mal im Raum bremsen, schneller werden sein musst als ein anderes Raumschiff, dann bremse, damit du in eine geringere Umlaufbahn kommst.
Ich dachte, da kommt die tanzende Kuh.
Genau, denk an das, was Sebastian dir gesagt hat.
Gehirn, dein Einsatz.
Ich werde meinen gesamten Verstand in Alarmbereitschaft versetzen.
Apropos Gehirn, dein Einsatz. Hast du die Crossover-Folge von Family Guy und Simpsons gesehen?
Nein, ich habe einen Trailer dazu gesehen oder ein paar Ausschnitte davon. Aber nicht die komplette Folge.
Ja, dann muss ich dir mal die DVD kaufen.
Ja, das wäre sehr nett.
Das mache ich dann mal. Ja, also, liebe Hörer, mal kurz nochmal das Wort an euch. Vielleicht habt ihr es auch schon mitgekriegt, in England, nein, in den englischsprachigen Ländern ist jetzt vor kurzem eine Family Guy-Folge gelaufen, in der die Simpsons aufgetreten sind. Also nicht nur das aufgetreten, sondern...
umgekehrt gewesen.
Es spielt fast komplett in Springfield.
Genau.
Also die haben da quasi mehr Simpsons-Charaktere reingebaut, als es Family Guy-Charaktere sind.
Und wo es eine sehr schöne... Genau, Homer und der Peter Griffins freunden sich erst an und geraten dann über das Bier in Streit. Das habe ich mitbekommen, weil nämlich das Bier, was Peter Griffins immer trinkt, ist eigentlich nur ein Abklatsch von Duff. Und darunter klebt sogar das Original Duff-Etikett.
Und dann gibt es sogar noch einen Urheberrechtsprozess, bei dem dann die ganzen Springfield-Charaktere neben ihren entsprechenden, wie heißt der Ort, aus dem die kommen, Coali oder so ähnlich.
Ja, irgendwas.
Dem Family Guy Ort. Aber ich will auch gar nicht jetzt so vorwegnehmen und spoilern. Wollte bloß sagen, was mir aufgefallen ist, also die Gags sind natürlich härter. Man hört da teilweise doch echt Szenen, Dialoge von den Simpsons Charakteren, die man gesagt hätte, okay, die wären jetzt in der Simpsons Serie nicht gekommen, so, ja. Und auch ein paar Gags sind da drin. Und ja, ein großer Spaß. Ich glaube, auf Netflix könnte man die vielleicht kriegen, legal. Ich weiß es nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren im Weltraum, wo einen keiner schreien hört, sondern man muss irgendwie bremsen, wenn man schneller sein will.
Genau, das weiß ich richtig. Und ja, das ist so, genau. Das ist so eine dieser wahnsinnigen Lebensweisheiten, die man durch Kerbal Space Program verinnerlicht.
Das heißt, du hast dann wirklich diese, was du gesagt hast, diese Mission halt, lande auf dem zweiten Mond des dritten, lande auf dem zweiten Mond des fünften Planeten. Und mache da irgendein Experiment oder was oder wie?
Genau. Also entweder lande nur da oder bring einen Menschen runter, das ist ja nochmal ein Unterschied. Dann auch noch ein Unterschied ist, bring ihn auch wieder zurück. Das kann auch Teil der Mission sein oder auch nicht.
Verdammt, der erste Teil wäre einfacher gewesen.
Ich wollte hier gerade eine Kolonie errichten, dann Genau, aber wie gesagt, es gibt halt auch diese einfach Bauteiltestmissionen, was ich eigentlich ganz nett finde. Die bringen dann nicht so viel Prestige und auch nicht so viel Kohle, aber das ist durchaus was, womit sich dann halt solche Institutionen in der Realität auch rumschlagen müssen. Einfach so ganz schnöde Auftragsarbeit. Hier bringen wir unser neues Softgetränk irgendwie in den Weltraum, damit wir davon irgendwie Werbung machen können oder sowas in der Richtung. Oder, keine Ahnung, jedenfalls solche Missionen gibt es halt auch. Ja,
ja, apropos real existierende Weltraumbehörde und ihre real existierenden Probleme. Die arbeiten mit der NASA zusammen seit diesem Jahr?
Das war jetzt wohl tatsächlich offiziell. Es gibt jetzt seit dem letzten Updates Teile, so Triebwerke und Tanks im Spiel, die das offizielle Naga, das offizielle Naga-Niveau.
Ein Naga-Symbol.
Naga-Symbol, genau das.
Der Kolben. Also
die haben den offiziellen NASA-Biber quasi dann drauf. Und ja, okay. Die haben und die wohl auch...
Du sollst Asteroiden und Meteoriten fangen, ablenken und was weiß ich was? Irgendwas in der Art, habe ich gelesen.
Genau, wie die aktuelle, hat man das vorhin schon mal gesagt, die aktuelle Rosetta-Mission oder so, wie die
das heißt? Ja, im Vorgespräch, dass wir nicht wussten.
Ich weiß es auch immer noch nicht.
Wie kann man seine Raumsonde Rosetta nennen?
Der ist echt so, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ob Rosetta nicht diese Mars-Mission war oder ob das diese Mission ist, wo sie auf dem Meteor... Asteroiden, was auch immer, landen.
Also ich lese es mal kurz aus dem Kurzzitat, was ja auch ein schönes Thema ist für die Mixed News gleich, vor bei Google oder so ähnlich. It's Lander, Rosetta will Rendezvous with Komet 67P Churyumov Gerasimenko. Gott. Churyumov Gerasimenko. Das sagen wir jetzt alle dreimal schnell hintereinander.
Nein.
Okay. Und das, genau, und damit auch so ein bisschen vielleicht, um das so ein bisschen zu begleiten sozusagen, gibt es jetzt da halt Asteroiden-Landemissionen. Das ist relativ, nicht so schwer in dem Spiel, weil das ist relativ nah an der Erde, die heißt da Kerbin, dran. Da muss man nicht so weit fliegen. Und die Kometen, die haben kein eigenes Schwerkraftfeld. Das heißt, man muss da auch nicht irgendwie in Orbit schwenken oder so, sondern das aber nur am Rande.
Man kann aber auch dann nicht die Gravitation des Meteors ausnutzen, um schneller zu werden, wie man es bei Star Trek gelernt hätte.
Nein, Beispiel. Das geht nicht, aber es gibt durchaus einige größere Himmelskörper, mit denen man das machen kann.
Kann man sich im Schatten des Magnetfelds am Nordpol verstecken mit seinem Raumschiff, wie man das bei Star Trek gemacht hat?
Sagtest du gerade Swing-by-Manöver oder sagtest du Zeitsprung?
Ich wollte eher auf das Swing-by-Manöver hinaus, aber wenn man schnell genug macht, um die Sonne herum, hat man den Zeitsprung.
Da habe ich dich richtig verstanden. Ja, genau. Nee, dieses Swing-by-Manöver, das es in der Realität tatsächlich gibt, also kurz zur Erklärung, man umkreist einen Planeten quasi halb und zwar in die Flugrichtung des Planeten, dann ist man nachher schneller, wenn man den so halb umkreist hat.
Um das er hat die Gravitation des Planeten ausgenutzt.
The asteroid's gravitation is drawing us closer. You have used the asteroid's gravitational pull as a slingshot. Excellent.
Advanced Manöver, genau.
Und alle sind total begeistert und tun so, als hätte das noch nie jemand vor einem gemacht. Also bei Star Trek zum Beispiel. Im 24. Jahrhundert hat man das vielleicht wieder verlernt, ich weiß es nicht. Aber
es gab zumindest noch keinen Bandenflug, der das, außer natürlich bei 2000... Nein, da auch nicht. Naja, das war ein Bremsmanöver. Das war das Gegenteil quasi. Da sind sie kurz in die Atmosphäre reingetaucht, um abzubremsen am Jupiter. Sozusagen. Ah, okay. Das kann man bei, okay. Das kann man bei Kerbal Space Program auch machen. Atmosphärenbremsungen. Das ist, also wirklich, man kann da alles, man kann sich auch so eine Apollo-Mission zusammenbasteln. Also wie sie damals von wirklich stattgefunden hat, mit der, also mit dem gleichen Schema. So, ja. Sascha.
Ja, Was ist denn das klingt jetzt nicht so, wenn man das jetzt nicht im Karrierenmodus spielt. Was ist denn da die Motivationskurve dahinter?
Also man kann zum Beispiel einfach auf der erste Seite vom Wiki gehen, da steht es, bau eine Rakete. Schieß die Rakete in den Weltraum, schieß die Rakete in Orbit, flieg zum Mond, lande auf dem Mond. So, das kann man machen. Und dann kann man schon mal ein paar Explosionen sehen zumindest.
Das heißt also quasi, du fängst an und du hast, wie man das so kennt, wie bei Minecraft, eigentlich keine Ahnung, was du eigentlich machen sollst.
Nee, du hast nur das grobe Bild einer Rakete, das halt im Fernsehen und im Science-Fiction-Film irgendwie aufgeschnappt hast, so ein bisschen im Kopf. Aber wie gesagt, Antrieb, und Kapsel. Das macht eine Rakete vollständig. Ne? Also du brauchst nicht nur diese drei Klicks zu machen erstmal und dann fliegt das Ding auch schon mal. Und du kannst es auch schon lenken. So.
Okay.
Und ja, was die Langzeitmotivation angeht, also mir kam dann sofort, das ist vielleicht auch so ein bisschen wieder dieser Modelleisenbahn-Effekt. Also mir schwebten dann sofort irgendwelche großartigen Weltraumstädte vor. Da muss ich eine kleine Warnung ausgeben, so ab 500, 600 Teilen, da wird es dann auch auf tollen Computern ein bisschen lahm. Also jetzt den Todesstern nachbauen ist noch nicht.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also muss ja nicht mein Todesstern sein. Du kannst Raumstationen bauen, das weiß ich. Aber Babylon 5 zum Beispiel, das wäre, warum gibt es da noch keinen Mod, gibt es das einen Mod? Ich habe mal geguckt, spaßeshalber, dass du Star Trek Raumschiffe nachbauen kannst oder Babylon 5 Raumschiffe, Raumstationen?
Ja, Sascha, die gibt es. Also zumindest die Classic Enterprise habe ich schon gesehen. Aber, Sternchen, du baust die nicht wirklich, das sind dann meistens Einzelteile. Also du klickst dann einmal auf ein Bauteil und das ist dann die komplette Enterprise. Du kriegst nicht den Spaß, dann mit dem Warp-Reaktor und den Warp-Gondeln irgendwie rumzuexperimentieren. Es gibt allerdings auch Warp-Gondeln, die halt nicht Star Trek sind, als Add-on sozusagen. Also so ein Hyperraumantrieb mehr oder weniger, dann nicht Star Trek. Aber die Technologien, die in dem Original Vanilla Kerbal Space Program dabei sind, die sind alle real. Also die haben ein bisschen die Parameter getweakt, sodass es besser spielbar ist. Das sollte man auch gerade erwähnen. Also auch die Entfernungen sind nicht so wie im echten Weltraum. Das ist alles ungefähr so Maßstab 1 zu 10. Beziehungsweise der Mond ist im Spiel sogar 20 Mal näher dran als in Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit sind das irgendwie so 380.000 Kilometer.
Genau.
Oder auch ein bisschen mehr als eine Lichtsekunde für unsere Science-Fiction-Fans. Ich habe es nicht in Parsec umgerechnet. Das hätte ich noch machen müssen.
Ich wollte gerade fragen, ob du den Kessellauf in der Zeit schaffst.
In weniger als 2 Parsecs? Das wird knapp, glaube ich. Aber wie gesagt, bei Kerbal Space Program ist ja alles ein bisschen kürzer. Da ist der Mond dann nämlich auch nur 12.000 Kilometer entfernt. Und das kann man schon mal am Nachmittag so fliegen.
Da gibt es auch keinen Kessellauf, da gibt es nur einen Teetopflauf oder sowas.
Ein Teapot Run oder sowas in der Richtung. Es gibt natürlich übrigens auch, das sollte ich noch sagen, einen Time Warp. Weil wenn man dann irgendwie zum Äquivalent Mars will, zum Mars-Äquivalent, das braucht dann schon ein bisschen länger, also auch ein paar irgendwie Dutzende Tage. Und dafür gibt es dann zumindest, solange man im Weltraum ist und nicht beschleunigt, darf man Time Warpen. Also wenn man gerade im kompliziertesten Manöver drin ist, dann darf man nicht Time Warpen. Aber, oder weil das Raumschiff unkontrolliert schwingt, was es auch ganz gerne tut. Denn, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, das Ganze ist natürlich eine Physiksimulation in reinen Formen. Also man hat dann sowohl die Himmelsmechanik quasi mit den Umlaufbahnen von den Planeten, als auch so diese Physik von einer Maschine, die halt naja nicht hundertprozentig stabil ist. Ja, so eine Rakete, die biegt sich durch. Und das ist da so simuliert. Die Einzelteile sind an sich stabil, aber da, wo sie verbunden sind, da können sie schwingen.
Okay. Das heißt also, wenn dein Schiff in das Gravitationsfeld eines Planeten gerät, dann solltest du besser einen Antrieb dabei haben und reagieren können, oder du hast irgendwie bald kein Raumschiff mehr, zum Beispiel.
Oder du hast Glück und bist halt gerade auf einer Umlaufbahn, die dich nicht kollidieren lässt, ja. Also ein Swingby-Manöver zum Beispiel, wenn man es richtig macht, dann kannst du dir das vorstellen, ne? So.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Ob der Hörer das kann? Doch, unsere Hörer
sind intelligent.
Sind intelligent.
Bayern 3 Space Night.
Videos dazu.
Ja. Staffeln 1 bis 3 und Alpha Centauri mit Harald Lesch natürlich.
Aber wo du sagtest eben Gravity nachempfunden, es gibt auch ein Video dazu, wo sie quasi den Trailer zu Gravity mit Kerbal Space Project nachgemacht.
Sascha, schick mir den Link.
Ha, guck in die Shownotes. Und dort würdest du auch einen weiteren Link finden zu einem weiteren Video, nämlich Musikvideos mit Kerbal Space Project nachgebaut. Heißt das eigentlich Project oder Program?
Program.
Program, genau. Nämlich einmal heißt es Bankruptcy. Es ist mir gerade mein Handy ausgegangen, in dem Moment, wo ich es vorlesen wollte. Eine Parodie auf Rolling in the Deep, wo einer der Kerbals erzählt, dass ihm das Geld langsam ausgeht, und You Ain't Going Home. Eine Parodie auf das vorhin erwähnte Let It Go.
Cool.
Ja, werde ich alles in den Shownotes verlinken.
Super, macht das.
Hast du auch schon ein Musikvideo mit deinen Kerbals gemacht?
Nee, weil ich mache immer die Spielmusik aus und mache dann irgendwie so Digital Imported Chill Dub rein oder sowas in der Richtung. Oder Space Trance oder was weiß ich.
Ich dachte, du greifst zur Klampfe und spielst Space Oddity.
Dann komme ich nicht an die Maus dabei. Das ist doof. Und dann habe ich quasi wieder mein Bayern 3 Space Knight, mein schmerzlich vermisstes.
Sehr schön. Ist es nicht so, Sebastian, dass du mehrere Projekte gleichzeitig laufen haben kannst und in stark vereinfachter Form laufen die Projekte, die du gerade nicht im Detail auf dem Schirm hast, weiter?
So ist es. Also derselbe Mechanismus, der quasi den Time Warp ermöglicht. Also bei diesen ganzen Orbit-Sachen ist es nämlich immer so, du bist ja nach einer gewissen Zeit wieder am selben Punkt mit denselben Parametern. Das ist dieselbe Lage. Das heißt, du kannst, mathematisch heißt das, du kannst deine Position bis in beliebige Zukunft berechnen, ohne dass die Berechnung beliebig lange dauert. Mhm. Da haben sich nämlich auch zu einem, wird wahrscheinlich manche aufmerksame Hörer gedacht haben, Moment, was ist denn mit dem Dreikörperproblem? Und das haben die sich nämlich mal drum gedrückt. Also dieses Dreikörperproblem ist, wenn du mehr als zwei Körper hast, die sich über ein Schwerefeld beeinflussen gegenseitig, dann kannst du halt nicht schnell berechnen, wo die in einer gewissen Zeit sein werden, sondern das musst du simulieren. Da gibt es keinen anderen Weg, das zu berechnen. Das sind nämlich die sogenannten chaotischen Systeme oder komplex dynamisch. Und wenn man das auf zwei Körper beschränkt und vor allen Dingen noch einen Körper, der quasi von dem anderen nichts mitkriegt, also wenn so ein Raumschiff um die Erde kreist, dann kreist die Erde auch um das Raumschiff. Aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Also so ein wirklich ganz, ganz kleines bisschen. Und da kann man dann auch sagen, ach komm, das ist die Mikrometer, ja, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Das fällt gar nicht auf, in so einem Spiel schon überhaupt nicht. Dann sagt man auch noch, okay, wenn das jetzt Raumschiff ist näher an der Erde als am Mond, dann kann man den Mond jetzt eigentlich auch erstmal vernachlässigen. Der macht ja echt nur so einen ganz kleinen Unterschied, das merkt auch keiner. Und genau das haben die gemacht. Du befindest dich quasi mit deinem Raumschiff immer nur im Schwerefeld von einem anderen Körper. Und dadurch...
Stimmt, genau, das habe ich auch gelesen.
Und dadurch können das halt auch nicht super Computerprogrammierer, ich meine jetzt Programmierer von Supercomputern, nicht Superprogrammierer, können das halt auf einer üblichen Hardware ohne großen Tamtam und ohne große Verrenkungen halt implementieren, dass du da deine ganzen Missionen im Hintergrund weiterlaufen kannst, während du schon die nächste hochschießt und dann auch zum Beispiel deine Raumschiffe an eine Versorgungsstation im Orbit koppeln, docken kannst und da auftanken kannst, solche spannenden Sachen. Das geht, wie gesagt, dann wirklich in diese Märklin-Ecke rein, wo du dann mit deinem Verladebahnhof dann deine Güterwaggons mit so einem kleinen Schaufelradbäckerchen entlädst, ja. So ein bisschen ist das Gefühl zumindest dabei.
Gehen wir von einem punktförmigen Universum aus.
Genau, und nehmen wir an, die Atmosphäre hört schlagartig auf in der Höhe von 80 Kilometern.
Ja, stimmt, genau, das kommt auch noch dazu. Das habe ich auch bei Wikipedia gelesen.
Ja, der offizielle Wikipedia-Artikel ist ein schöner Einstieg so ein bisschen. Es gibt ein extra Kerbal Space Program-Wiki. Also wenn man am Anfang echt so denkt, so irgendwie, wir werden hier Informationen vorenthalten, das Stichwort lautet Cheat Sheet, geschrieben, verlinke ich nachher auch, geschrieben wie Schummelseite sozusagen. Da stehen ein paar wichtige Sachen drin, die man vielleicht vorher mal, wenn man also ein bisschen schnelleren Einstieg schaffen will, sag ich mal, gelesen haben sollte.
Siehst du, dann müssen wir die Antwort auf die nächste Frage vorweg. Das heißt, wenn ich jetzt Kerbal Space Program runterlade und sage, ich bin jetzt neugierig geworden, ich installiere mir mal die noch unaktuellere Alpha-Version, die kostenlos ist, zum Reinschnuppern.
Ja.
Was für Einschränkungen habe ich denn dort?
Also, die größte Einschränkung ist, es gibt genau zwei Himmelskörper, nämlich den Planeten, auf dem ihr startet, und den Mond sozusagen. Also, der heißt übrigens Moon. Oder ich glaube, man spricht ihn sogar Mühn aus bei dem Spiel. Und es ist der Stand quasi von einem Jahr ungefähr. Es gibt keinen Karrieremodus, es gibt nur Sandbox. Es gibt auch in der Sandbox weniger Teile als in der aktuellen Sandbox. Es gibt keinen Flugzeughangar. Mhm. Und kein
Bier auf Hawaii.
Genau, und ich glaube, das war es so ziemlich. Aber ich sag mal so, da kann man es gut dran festmachen. Das Ding kostet nichts. Und wenn es da nicht Klick macht, dann braucht ihr euch die neue Version auch nicht zu kaufen. Also gut,
wenn ich mir jetzt die neue Version gekauft habe, die unheimlich aktuelle 0.24.2 Alpha für $24, was sollte ich auf jeden Fall als erstes machen? Also gibt es irgendwelche Mods? Gibt es irgendwelche Seiten, die ich besuchen sollte, bevor ich die erste Rakete ins Weltall jage?
Das hängt davon ab, so ein bisschen, wenn ihr Englisch könnt, dann Scott Manley werden wir verlinken. Das ist ein Typ, der kann sowohl gut erklären als auch gut fliegen. Und er ist vom Beruf her irgendwie Astronom, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Er hat wohl mal für die NASA wirklich gearbeitet, also für die echte NASA. Und zwar nicht mit erworbenem Kerbal Space Program Wissen, sondern mit einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung. Und er hat eine sehr angenehme Stimme so und beherrscht das Spiel wirklich, wirklich gut. Und er hat auch ein paar schöne Tutorials online gestellt. Ansonsten, wie gesagt, einfach nach Tutorials YouTuben, googeln oder, keine Ahnung, an deutschen Sachen, ich sag einfach mal XQDM-Hose. Was? Der spielt nicht ganz so gut, hat aber auch eine ganz coole Stimme eigentlich. Und der hat den Anspruch, er macht das komplett ohne Hilfe. Also er lässt sich nicht aus dem Internet helfen. Er hat, glaube ich, mittlerweile auch schon abgebrochen, aber es gibt irgendwie so ein paar Dutzend Folgen von ihm. Er knobelt sich das alles selber raus und er hat irgendwie, glaube ich, kein irgendwelches Vorwissen auf dem Gebiet. Aber es macht Spaß, sich das anzugucken und es ist auf Deutsch.
Okay, also ist es ähnlich wie bei Minecraft, dass es da so eine aktive Let's Play-Szene gibt, wo man denkt, ja, da erscheint halt alle zwei Tage ein neues Video und dann gucke ich mir an, wie andere Leute ihre Raumfähren zerdeppern an irgendwelchen Himmelskörpern.
Das gibt es definitiv. Ich habe bisher noch keinen Deutschen gefunden, der das so richtig gut macht, wie das zum Beispiel Gronkh machen würde, wenn das täte, denke ich mal. Aber wenn ihr da welche kennt, dann auch, wie gesagt, gerne Rückmeldung. Weil ab und zu, das mache ich ganz gerne mal so nach Feierabend, mir einfach mal so eine halbe Stunde irgendwie Let's Plays angucken. Das ist
okay. Mach das doch mal selber, Sebastian. Sei der Erste. Sei der Gronkh des Space-Programms.
Okay, aber nur wenn es noch keiner vor mir richtig gut gemacht hat, dass ich sage, das kann ich auch nicht besser als der, dann überlege ich das mal als mittelfristiges Projekt.
Da ich ja nicht weiß, was Gronkh macht, sage ich einfach mal, mach das mal. Ich habe, wie gesagt, noch kein Let's Play gesehen von Minecraft, weil ich Minecraft auch nur von über die Schulter gucken kenne.
Och, mach mal, ist ganz witzig, kann man sich mal... Also ich habe da, eine Zeit lang habe ich das sogar regelmäßig geguckt. Das war sogar ein paar... Ich glaube, es gibt mittlerweile 1500 und er hat mittlerweile aufgehört mit Minecraft, wenn ich auf dem Laufenden bin. War aber eine nette Zeit. Ich habe immer mal so sporadisch ab und zu mal geguckt, was er da wieder in den letzten Wochen irgendwie Neues gebaut hat. Und der baut echt lange und langsam, weil er halt unheimlich viel erzählt nebenbei. Und er sagt dann selber, wenn ich mich aufs Reden konzentriere, kann ich mich halt nicht so auf die Geometrie konzentrieren. Und dann läuft er halt ein paar Wege, was man nicht im Kopf hat, ne? So.
Das ist natürlich schlecht, wenn du dann nebenbei irgendwie noch ein Weltraumprojekt am Laufen hast, was natürlich deine volle Aufmerksamkeit erfordert und du gerade irgendwas erklärst und deswegen deine Fähre in der Atmosphäre zerschellt. Ja, kann ich mir vorstellen, das ist dann frustrierend. Dann lässt man das dann doch lieber sein mit dem Let's Play.
Ja, aber eine Sache, die man echt über die Raumfahrt lernt, ist, es gibt wochenlang überhaupt nichts zu tun und dann irgendwie 10 Sekunden, in denen alles 100%ig klappen muss und dann wieder ein paar Wochen nichts zu tun. Also das ist halt echt immer beschleunigt, wird relativ selten, weil man hat ja auch nicht so viel Sprit dabei. soweit ich das weiß. Das überträgt sich ins Spiel sozusagen. Also man kann dann einfach mal alles auf Normalgeschwindigkeit stellen und dann gibt es ein Plugin, das kann ich, glaube ich, empfehlen, das heißt Kerbal Alarm Clock. Passenderweise. Das sagt einem Bescheid, wenn zum Beispiel du endlich an deinem Zielplaneten angekommen bist und du jetzt mal bremsen solltest. Oder auch wann, das ist ganz wichtig, die sogenannten Transferfenster sind. Also es sind die Zeitfenster, in denen man besonders gut von einem Planeten zum nächsten kommt. Ohne dass man irgendwie Jahre unterwegs ist oder dass man unendliche Mengen Sprit verbraucht.
Ach klar, du musst natürlich gucken, dass die entsprechende Konstellationen aufweisen, die Planeten, ne?
Das bietet sich an. Geht ja auch ohne, aber wenn man es nicht tut, wie gesagt, entweder unglaublich lange oder sehr viel Sprit.
Okay.
Joa.
Irre, was man nicht alles beachten muss.
Das ist toll, also wie gesagt, gibt perfekte Ergänzung, wenn man nur so, sag ich mal, ein profundes Halbwissen aus ein bisschen vielleicht aus dem Physikunterricht, also wir hatten auf unserem Elite-Gymnasium ja sowas wie Kegelschnitte irgendwann mal gemacht. Falls euch das Wort Kegelschnitt irgendwie bekannt vorkommt, für sowas kann man das brauchen.
Das ist nicht Kehlenschnitt, es ist Kegelschnitt.
Kehlenschnitt, es ist DayZ, glaube ich, heißt das Spiel dazu.
Oder man ist Metzger. Dann hat man auch einen Kehlenschnitt.
Microsoft Butcher 2013.
Das gibt's bestimmt. Es gibt garantiert den Fleischersimulator 2014.
Ich hätte vielleicht beinahe einen furchtbaren Witz gemacht, der mir nachher bestimmt leid getan hätte. Stattdessen, statt diesen furchtbaren Witz zu machen, sage ich, guckt auf die Rückseite von der aktuellen Titanic. Da gibt's eine coole Fake-Werbe über das iPhone und die ISIS. Nur viel dazu.
Ah, okay, ich kann mir denken, in welche Richtung es ging. Aber was du sagtest mit man guckt ewig durchs Weltraum und man muss nur gelegentlich irgendwas machen. Das erinnert mich total an meine U-Boot-Simulation Silent Hunter, wo man ja quasi auch auf Feindfahrt gegangen ist. Und wie im richtigen Leben, damals Mitte der 40er, die älteren Hörer erinnern sich dran, ja, ich auch mehr oder weniger auf dem Atlantik rumgecruist ist und eigentlich die meiste Zeit ist nichts passiert. Es war immer nur Gammeln angesagt und dann irgendwann hat der Horchposten dann Schraubengeräusche gehört und dann war die Anspannung natürlich groß. Dann musste auch jeder Handgriff sitzen.
Gib mir einen Ping, aber nur eins.
Genau. Und bei Silent Hunter war das ähnlich. Man ist es quasi auch dann, man hat dann irgendwie gesagt, okay, da hinten ist ein Konvoi, da fahren wir jetzt mal hin. Das dauert. Und dann war der Konvoi da, dann ist man abgesoffen natürlich sofort, weil man in den Zerstörer reingelaufen ist. Aber wahrscheinlich ist das der ähnliche Reiz, den man auch hat, wenn man Raumschiffe baut.
Ja, ganz definitiv. Als wieder einen eigenen Torpedo reingefahren, ne?
Ja, das ist auch.
Das Kumpel, ist bei Simulationen ja grundsätzlich immer so. Also ich kann mich dann noch in irgendwelche Zweiten Weltkriegssimulationen, wo man dann irgendwie England bombardieren muss oder irgendwas in der Richtung, Nachtflug auf London oder so. Und dann auch erstmal den Hinflug quasi vom letzten Stützpunkt in Belgien, bis dann da irgendwie in Echtzeit fliegen musste, im Dunkeln.
Vom italienischen Stützpunkt bis nach England.
Stunden vergehen. Und auf einmal dann irgendwie so flack, bum, 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 bum. Game over. Was?
Ein Freund von mir, der hat dann immer die Schiffe mit seinem 88mm Bordgeschütz beharkt. Der ist immer aufgetaucht und hat die Boote beschossen. Und ich habe gesagt, Mensch, du hast ein Arschlöcher,
kommt her!
Du hast ein U-Boot, du kannst tauchen. Egal. Buff, buff.
So ist es persönlicher.
Naja. Jeder, wie er es gerne mag.
Genau. Das generelle Thema dieses Podcasts ist ja alternative Universen und Eskapismus und so weiter. Und wenn ihr mal euer ganz privates NASA-Programm fahren möchtet, dann ladet euch dieses Spiel runter. Es macht großen Spaß.
Ich will es auf jeden Fall erstmal noch mal ein bisschen über die Schulter von Sebastian betrachten, mir das alles erklären lassen und stelle dann leider fest, dass ich dazu die Zeit nicht habe, um mir selber zu spielen, weil ich leider das Real Life doch etwas zu sehr, mich das Real Life doch etwas zu sehr beansprucht mit der Familie. Ich glaube nicht, dass meine Tochter mir die Zeit lässt, irgendwelche Raumprojekte, die würde dann selber irgendwelche Parameter verändern und jedes Raumprojekt von Anfang an zum Scheitern verurteilen, was ich starten werde.
Du, ich habe auch mal irgendwie in Nature gelesen, dass tatsächlich Leute, die Familie haben, glücklicher sind, als die keine haben und den ganzen Tag Computer spielen.
Weiß ich nicht.
Ist das eine steile These? Steile Hypothese?
Ich glaube, es macht dich auch, ich glaube, du hast auch ein Erfolgserlebnis, wenn du ein Raumschiff irgendwo auf einem fernen Planeten landen kannst und ich habe ein Erfolgserlebnis, wenn meine Tochter auf mich hört.
Ja, aber mein Raumschiff komme ich später nicht im Altenheim besuchen. Aber deine Tochter ja auch nicht.
Man hofft, dass das eigene Raumschiff nachher nicht im Altenheim besuchen kommt. Was ist das für ein Feuerschweif da hinten?
Auch wenn sogar keiner kommt.
Der bedrohlich auf uns zukommt. Ach, naja, doch, guck mal, mein Satellit, da ist er ja.
Er hat an mich gedacht.
Ja. Na, immer da rumvegetiert, dann kann man auch vom Satelliten erschlagen werden.
Wenn man erstmal so weit ist, ne, dann ist man vielleicht.
Ist auf jeden Fall ein spektakulärer Tod, da kommst du auf jeden Fall in die Schlachtzeilen mit.
In die Schlachtzeilen, ja. Schlachtsahne.
Ja, also ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen erhalten und wir haben wahrscheinlich länger über die News gesprochen als über unser eigentliches Thema. Aber ich denke, was ich so gehört habe und was ich bisher bei Sebastian Schulter, ich kann es nicht oft genug betonen, gesehen habe, klingt sehr interessant, dieses Spiel. Und ladet euch mal die Demo-Version runter. Und wenn es euch gefällt, kauft euch die aktuelle Version. Und wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, schreibt Sebastian an.
Genau. Und wenn ihr es dann habt, dann denkt dran, ab und zu mal noch eurer Familie zu sehen.
Besser ist. Denn wie gesagt, euer Satellit kommt euch nicht im Altenheim besuchen. Ja. In dem Sinne, wir wissen noch nicht, worüber wir nächstes Mal reden werden, aber es wird vielleicht wieder irgendwas mit Fernsehserien zu tun haben, nachdem wir jetzt die Computerspiele wieder abgehakt haben. Ihr dürft gespannt sein. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Liked uns bei Facebook, hört uns wann immer ihr wollt, so oft ihr wollt, aber hört uns und schreibt uns auch mal wieder. Wir würden uns freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Einen gepflegten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen.
Lebt lange
so,
und
in Frieden
und erfolgreich. Tschüss.